Gemeinde. Wir haben uns hier in der Nostromo versammelt, in festlichem Ballsaal, schön unter dem Kronleuchter. Die Flötenspieler spielen auf und die frivolen Partyperücken sind zurechtgerückt. Und unter der einen Partyperücke, leicht irokesenmäßig angerichtet, begrüße ich den lieben Fred. Hallo Fred.
Hallöchen, juckt ganz schön, so eine Perücke.
Ja, das stimmt, das wird im Verlauf des Gesprächs ganz schön übel. Und unter der anderen richtig übel juckenden Partyperücke mit wallendem Haar begrüße ich den lieben Basti. Servus.
Hallo, ich habe etwas Puder für uns alle dabei.
So, wir müssen die fiesen Flötenspieler jetzt auch abwürgen. Jetzt reicht's hier langsam mal. Seid ihr denn in festlicher Stimmung, Fred?
Selbstverständlich. Nachdem mein königlicher Po-Abwischer gerade seinen Dienst verrichtet hat, bin ich sehr entspannt.
Der hat Eindruck hinterlassen, oder?
Definitiv.
Basti, ist denn bei dir die festliche Stimmung auch schon auf Maximum?
Auf jeden Fall. Ich sitze hier in einem sehr schön geräumigen, eingerichteten Zimmer bei einem leckeren Glas Wasser und einem hoffentlich netten Gespräch.
Kein warmer Kakao, aber es ist ja auch noch nicht Mitternacht, muss man dazu sagen. Warum reden wir diesen ganzen Stuss eigentlich? Wir reden diesen ganzen Stuss, weil wir heute über Vatel sprechen. Ein Film, ein Historienfilm oder, warte mal, da muss man eigentlich mal die Stopptaste drücken. Fred, ist das ein Historienfilm oder welches Genre würdest du hier sehen?
Ich bin jetzt gar nicht so genrefest. Es ist natürlich ein historischer Bezug. Ein starker historischer Bezug, deswegen würde ich schon sagen, ist es. Aber es ist keiner, der sich meines Erachtens nach an eine sehr reale Darbietung oder der sehr ästhetisiert auf jeden Fall. Mhm. Und deswegen weiß ich nicht, es bestimmt gibt es da noch so einen Beinamen, historisches kritisches Persiflage irgendwas oder so. Weiß ich
nicht. Mhm. Basti, siehst du denn da auch noch weitere Genres hier mit reingemixt in diesem Ding, was wir heute besprechen?
Ja, Kostümfilm auf jeden Fall schon. Ausstattungsfilm, ein bisschen Drama und dann haben wir da vielleicht noch so historisches Element noch mit drin, ja. Aber so richtig, so ganz so, ich kann es ganz schlecht ausmachen. Udo, du hast dir da bestimmt schon Gedanken gemacht. Sag mal, was ist es denn?
Ja, ich glaube, da habt ihr jetzt das Wichtigste auch schon genannt. Also ich würde sagen, historisches Kostüm, Liebesdrama, Lebensdrama, würde ich ja auch erstmal so zusammenfassen. Aber ich fragte mich gerade, als der Fred das so sagte, muss denn so ein Historienfilm immer auf wirklich so richtig vollkommen ganz genauen historischen Begebenheiten beruhen, Fred? Ja, das ist nämlich wirklich die Frage. Was für Historienfilme magst halt du denn nicht sonst so und welche Filme würdest du für dich als für dich wichtige Historienfilme bezeichnen?
Ehrlich gesagt, ich habe welche gesehen. Auch in letzter Zeit, weil ich gerade so denke, habe ich denn welche geschaut? Ich habe letztens irgend so ein komisches... Ich komme nicht mehr drauf. Und dann den einen von dem, der auch, komme ich auch gerade nicht drauf. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Der Grieche mit dem ganz verrückten Film. Der hat so einen historischen Film gemacht über irgendeine Königin, der letztes Jahr Poor Things gemacht hat. Poor Things. Der hat auch so
Jorgos Lanthimos.
Genau, und der hat auch so einen an irgendeinem Königshof und der war auch richtig schön hier durchgeknallt.
Mit Olivia Colman, der?
Wahrscheinlich. Du hast mich überrascht jetzt mit der Frage, weil Historienfilme gehören nicht zu dem, was ich gern reinmache, wenn dann eher Mantel- und Degenfilme, wenn wir schon historisch. Das sind wir in einer ähnlichen Zeit, also die drei Musketiere sind, glaube ich, dann beim Sohn von, also Ludwig der 16., glaube ich, die ist. Aber da sind wir auch sehr historisch, aber auch nicht so wirklich in dem, wie es mal wirklich war.
Da muss ich jetzt, glaube ich,
Spaßfaktor.
Da muss ich jetzt aber, glaube ich, auch direkt reingrätschen, weil ich glaube, Historienfilm ist per Definition erstmal einfach ein Film, der sich wirklich in einer älteren Zeit ansiedelt und sich manchmal zumindest an wahre Begebenheiten anlehnt. Aber mehr braucht das, glaube ich, gar nicht. Also zum Beispiel so Filme wie ganz bekannte Sachen wie Braveheart oder Gladiator oder so, die zählen ganz klar als Historienfilme, ne? Also auch so große Dinger. Oder?
Deswegen habe ich gerade auch erstmal gestrauchelt.
Ja, verstehe ich.
Ja. Aber die Historienfilme an sich selber, also die habt ihr ja beide recht, die sind ja da nochmal aufgegliedert mit den jeweiligen Genres dann noch zusätzlich versehen.
Ja, ja.
Also du hast dann einmal den historischen, historische Biografie oder einen Film, der eben halt in einer bestimmten Historie, ne, also bestimmten Zeitspanne spielt und kann dann auch rein fiktiv und ausgedacht sein.
Mhm.
So zum Beispiel. So wie mein Kurzfilm, den ich gedreht habe, der komplett fiktiv ist, aber in der Zeitspanne eben halt spielt.
Nenn wenigstens auch noch direkt den Namen und wo man diesen Kurzfilm vielleicht irgendwann mal irgendwie sehen kann oder so.
Dieser Film heißt Eloise und ist aktuell noch nicht veröffentlicht und geht aber in die Festivalsaison 25/26. Heißt also, wenn man auf Filmfestivals unterwegs ist, dann kann man den sehen. Und ja, der Udo hat
die Musik gemacht. Yippie!
Korrekt. Ganz genau. Genau, aber was der Fred von uns meinte, war The Favourite.
Ah, ja, genau.
Genau, fantastischer Film.
Ach, Ditte. Basti, was sind denn so deine, wenn du jetzt an Historienfilm erstmal denkst, was sind denn da so deine Favoriten und wo du sagst, boah, hier so, da gucke ich jetzt besonders gerne rein. Sei es jetzt Subgenre oder sei es spezielle Filme, stürz dich mal drauf.
Also tatsächlich, es gibt mehr Historienfilme, als man im ersten Moment denkt. Ich habe das meistens immer so verknüpft mit sowas wie die Herzogin, Porträt einer Jungfrau in Flammen, Anna Karenina und sowas halt. Oder jetzt aus Dänemark kamen halt auch ganz viele Historienfilme, die ich alle wirklich echt mochte. So Kingsland und sowas. Und ich gibt ja aber sowas wie Last Samurai zum Beispiel. Der hatte mir damals auch sehr gut gefallen. Und ich mochte Robin Hood sehr gerne früher. Also das sind so Sachen, die mir jetzt einfallen würden. Du hast schon Braveheart gesagt, bin zwar nicht der größte Fan von, aber so von den Historienfilmen kann ich wirklich echt sagen, da ist schon das meiste eigentlich jetzt gerade so gefallen. Also ich habe aber viel für diese Ausstattung und Kostümfilme in einer bestimmten Epoche habe ich doch tatsächlich übrig. Ganz besonders, wenn sie nicht ganz so super kitschig sind. Und was jetzt aus einem neueren Film auch jetzt gar nicht so weit weg ist, zum Beispiel Spencer ist zum Beispiel ein Historienfilm, der mir sehr gut gefallen hat. Habt ihr den mal gesehen, wo es hier um Princessin Di geht, die gespielt wird? Hier von der
Ich glaube, ich hatte ihn dir sogar empfohlen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ja, habe ich gesehen, den mochte ich sehr.
Ja, also ganz cool. Oder jetzt, wie heißt der, von Paul Verhoeven, Benedetta.
Oh ja. Oh ja, stimmt.
Ja, genau, also es gibt wahnsinnig viel. Das ist ein riesengroßes Ding. Also
ja, ich habe zum Beispiel vor 2 Wochen erst die Versunkene Stadt Z geguckt und es ist letztlich auch ein Historienfilm.
Der Abenteuerfilm im klassischen Sinne, ja, gibt's hier bestimmt mit dazu, ja, klar.
Genau, irgendwie ploppen da zuerst entweder so französische, so Hofetikette, so wie eben jetzt in Battelle oder noch mittelalterlicher auf, dass Prinzessin Di, die ja noch zu meinen Lebzeiten gelebt hat, schon als Historienfilm,
definitiv, weil das ist was in die Geschichte eingegangen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Das würde ich direkt mal durchgehen lassen. Ich glaube, so meine persönlichen Favoriten liegen auch tatsächlich so im Manteldegen- und Piratenbereich. Also gerade die Errol Flynn-Klassiker sind da sehr weit vorne. Die drei Musketiere, du hast es schon erwähnt, hatte ich ja auch mal die Podcast-Folge beim Kostüm-Fable zu dem Film, zu dem ich eine sehr große Liebe hege. Und ich muss auch da an sowas wie Der Name der Rose denken, ne, der ja auch so ein Historienfilm ist, auch wenn da nochmal ein spezielles Genre da irgendwie bedient, aber ist für mich da auch so richtig tief drin und irgendwie so ein ganz schönes Beispiel. Ja.
Wie sieht's denn da aus mit Indiana Jones?
Tja. Ist auf jeden Fall ein Abenteuerfilm, aber ob ich Indiana Jones in irgendeiner Form als Historienfilm bezeichnen würde, aber wahrscheinlich
wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
aber, Randbereich vielleicht mit drin.
Aber das ist ja doch schon mehr Fantasy. Also das heißt also nicht eine komplett ausgedachte Geschichte, sondern du hast dieses fantastische Element mit drin. Weswegen ich sage, also bei einem historischen Film hätte ich schon ganz gerne zumindest noch sowas Ähnliches wie einen Realitätsbezug, so nach dem Motto, hätte sein können, aber just saying.
Es,
also das,
ja, ja, es so stimmt halt. Also es gibt ja direkt, ich meine, wenn du jetzt zum, na gut, das ist ein bisschen, ist schon Fantasy, aber es gibt ja auch diese alternativen Geschichten, wie jetzt hier bei Hollywood, den von hier Tarantino, wo eine alternative
Once upon a time in Hollywood.
Once upon a time in Hollywood. Und da gibt es ja auch ganze Genres von so, die quasi sehr historisch sind. Hab zum Beispiel von Neal Stephenson ein paar wunderbare Bücher über die Barockzeit auch geschrieben, wo wirklich detailliert die Geschichte aufgearbeitet wird von Newton und dem Königshof in England und dem hier in Deutschland, den Braunschweigern und Leibniz und so weiter. Und du hast das Gefühl, du liest halt wie eine Darlegung, aber dann kommen da Fantasy-Elemente mit rein, auf einmal, so an einzelnen Stellen. Also, ja, es kann durchaus verschwimmen. Aber offensichtlich, also ganz spannend, habe ich mir bis eben noch gar nie Gedanken drüber gemacht.
Ja, aber schön, dass wir das Genre hier mal mit reinnehmen und jetzt hier einen Vertreter reinbringen, den ich angeschliffen habe, wo ich persönlich nämlich finde, dass der sehr stark unter dem Radar geflogen ist. Und da komme ich gleich noch drauf, auf dieses stark unter dem Radar. Aber vorher wollte ich mal ganz kurz zumindest erwähnen, Vattel ist aus dem Jahre 2000, hat stolze 125 Minuten im Gepäck. Die Regie geführt hat, bitte Basti, sprich du den aus?
Roland Joffe.
Dankeschön. So, Wiederholungstäter hier, den hatten wir vor kurzem mich noch, dank Fred, mit The Killing Fields hier im Angebot. Und lustig, letztens hatten wir ja auch durch hier den Kochdieb, Liebhaber und etc. pp. Tim Roth mit drin, der hier auch mitspielt. Also wir haben hier mehrere Dinge aus der jüngsten Podcast-Vergangenheit, die hier zusammenkommen. Unterm Radar heißt nämlich auch, Basti hat den jetzt zum ersten Mal gesehen und Fred, du glaube ich auch, oder?
Ich hätte gedacht, ja, und bin mir auch bis jetzt nicht so sicher, weil ich hatte beim Schauen manchmal so richtig, also ich hatte relativ oft Déjà-vus.
Ah, ja, vielleicht
aber
ist
nie
der
so, dass ich gedacht habe, ich habe den wirklich gesehen, sondern so immer nur so einzelne Stellen und dachte, oh, das habe ich schon mal irgendwo. Ja, ich kann es wirklich gar nicht einordnen. Aber möglicherweise habe ich ihn vor sehr langer Zeit mal gesehen oder reingeschaut oder so.
Na, vielleicht ist der dir mal im Free-TV untergekommen.
Das kann durchaus sein, ja.
Hattest du vorab irgendwelche, als ich den Film genannt habe, irgendwelche Erwartungen oder irgendwas, was du dir unter dem Film vorgestellt hast, als ich den Namen genannt habe? Hattest du irgendwas im Hinterkopf?
Ich wusste nichts. Nein, gar nicht.
Und Basti, du?
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ich musste wirklich erstmal nachschauen, was das eigentlich ist. Ich hätte vielleicht irgendwie ein seichtes Drama irgendwie erwartet, aber ich konnte das nicht zuordnen und dann habe ich ein paar Bilder gesehen und da muss ich wirklich sagen, das hattest du ja schon gesagt, als ich die Bilder gesehen habe und dann den Trailer und ein paar Ausschnitte davon, dachte ich so, ich habe eigentlich gar keine Lust, den Film zu sehen. Das hat mich leider sehr abgeschreckt.
Da kommen wir später noch zu, ob sich das dann schlussendlich bewahrheitet hat. Ich glaube, ich kenne den Trailer selber gar nicht. Ich habe den Film selbst sehr, sehr früh gesehen. Der ist irgendwann im Free-TV gelaufen und das muss ja dann auch irgendwie in den frühen 2000ern gewesen sein. Und damals hat er mich sehr schwer beeindruckt und dann war der ewig lange sehr schwer zu gucken, zu bekommen, irgendwie irgendwo nochmal zu genießen, weshalb ich den ganz lange auf der Liste hatte, dass ich ihn gerne nochmal sehen will. Und jetzt durch ein paar neue Veröffentlichungen und auch den Einzug ins digitale Zeitalter hat man jetzt mal wieder die Möglichkeit, den tatsächlich mal zu gucken. Ich hau mal ganz kurzen Inhalt rein, weil ich glaube, die meisten Menschen kennen ihn eher nicht. Obwohl, Leute, ihr solltet das am besten natürlich gucken, bevor ihr hier uns zuhört, weil wir werden auf jeden Fall spoilern an manchen Stellen. Filmstarts schreibt, Regisseur Roland Joffe präsentiert mit dem Film Vatel einen Augenschmaus der Sinne. Vatel ist ein Meisterkoch im Dienste des Prinzen Condé in Chantilly. Sein größter und wichtigster Auftrag lautet, ein dreitägiges Fest für den Sonnenkönig auszurichten. Der Prinz erhofft sich damit, vom König als General der französischen Armee im Kampf gegen Holland eingesetzt zu werden. Auf Vatels Schultern liegt eine sehr große Last. Wird Vatel es schaffen, den Prinzen zufriedenzustellen? So, das ist mehr so die Ausgangsbasis, das ist der Ausgangspunkt und es entspinnen sich daraus diverse Ränkespiele und auch eine Liebelei und vor allem auch viel Neid und Missgunst und Machtgefälle und in ganz diese Suppe wollen wir gerne einsteigen. Fred, als du in den Film reingegangen bist, der ganze Anfang, das ganze Opening, wie hat das auf dich gewirkt? Was hat das mit dir gemacht? Hat es dich in den Film reingezogen?
Definitiv. Also der Anfang war ja, wenn ich mich recht erinnere, reine Opulenz. Oder Kamerafahrten und einfach, ja, also ich war in dem Film erstmal richtig reingesogen. Auf jeden Fall.
Ja,
und wie sah es bei euch aus?
Also gerade bei dem Opening, das, wie kannst du ein bisschen sagen, der Film fängt ein bisschen an wie so ein Imagefilm. Das sind ganz viele Slides und da werden ganz viele Sachen gezeigt und ganz viele Nahaufnahmen von Dingen, da wird viel vorbereitet. Und weil das alles so schön ausgeleuchtet war und weil das alles so schön schöne Farben sind und weil es so viele Details gab, war ich da schon irgendwie drinne. Gerade weil der Film eben halt mit diesen Details anfängt. Und der hat auch so ein paar schöne Shots mit drin. Wenn man da zum Beispiel zum Fenster rausschaut, dann sieht man den ganzen Garten und dann kommen dann diese Letter Vatel dann halt rein mit unten so ein paar Credits. So. Das ist eigentlich wirklich echt schön gemacht. Also da war ich irgendwie schon drinne. Und der Film, der schafft da gleich am Anfang so, baut da so eine Welt auf, die natürlich neugierig macht, weil du siehst halt, okay, hier ist Geld in Ausstattung reingeflossen und da gibt's ganz viele Details, die ich halt unbedingt entdecken will. Und da hat mich der Film irgendwie über dieses Visuelle, über den Inhalt der Bilder, ne, die Informationen, hat er mich da reingezogen.
Mein erster Gedanke, ich war echt an Steven Spielberg, speziell irgendwie an den Film Hook irgendwie, in dem Feeling drinne. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber der hat ja auch so krass bunte und schwelgerische Bilder und auch so eine die ganze Zeit bewegte Kamerafahrten und irgendwie hatte ich als erstes das Feeling.
Das ist interessant. Am Anfang. Also ich wurde am Anfang in das Feeling reingezogen, das hat mich an ganz viele Krimis erinnert, also so richtig klassische Krimis, weil ich da an dieses Ensemble-Kino, Ensemble-Filme denken musste, sowas wie Mord im Orient Express oder so, wo ganz viele sehr berühmte Schauspieler, Schauspielerinnen mitspielen, die am Anfang dann auf sehr schnelle Art und Weise vorgestellt werden, wo dann die Szenerie immer wieder hin und her wechselt oder auch sowas wie eine Leiche zum Dessert, den wir hier ja schon besprochen haben oder so, ne? Wo es dann wirklich Schlag auf Schlag geht, dass man erstmal so die Figuren und das Setting so in einer schnellen Collage quasi kennenlernt oder auch schon fast wie so eine Mischung aus Musikclips und Trainingsmontage, schon beinahe in dieser Richtung. Ja, da musste ich dran denken, so Kriminalfilme, diese schnellen, zackigen Einstiege und mich kriegt das ja total. Mich reißt das auch in diesen Film hier komplett mit rein, auch gerade weil am Anfang die Kamera wirklich äußerst verspielt ist hier. Da werden einem die Dutch Angles direkt um die Ohren gepfeffert, oder Basti?
Ja, also ich finde das sehr witzig, sollten diese Dutch Angles da reingemacht worden sein, weil manchmal musste ich die wirklich echt in Frage stellen, also der Film überstrapaziert das schon ganz schön. Also da gibt's da wirklich Establishing Shots, wo ich denke so wie, was ist das denn jetzt für ein Quatsch, warum fängt die schief an, geht rum und da war mein Gedanke dazu, soll das eventuell diesen Konflikt mit den Niederländern, soll das da eventuell daraufhin zurückzuführen sein? Sollte das so konzipiert sein, dann muss ich sagen, ist das ganz schöner Murks, denn Dutch Angle ist ja eigentlich wirklich bloß ein Übersetzungsfehler gewesen, weil die Leute eigentlich das Deutsch meinten. Mhm. Deutsch, Dutch. Also eigentlich ist es, eigentlich richtig wäre sozusagen die deutsche, der deutsche Engel, also the German Engel, aber naja, wie dem auch sei, der Film hat sehr viele Dutch Angles.
Mhm. Hat er, definitiv, aber der hat auch wirklich wunderschöne Opening Shots. Ich finde gerade, da ist so ein Shot unter der Kutsche durch, wo die Leute aus der Kutsche Patsche aussteigen und man immer erst die Füße und die Beine sieht und dann kommt so dieses lange Gewand, was plötzlich da so runterflappt und das passiert so mehrfach hintereinander. Den fand ich ganz wundervoll. Genauso wie einen Shot, der nach draußen geht, wo man so dieses Anwesen sieht und diese klaren Linien. Da musste ich hier an diesen Marienbad-Film auch so ein bisschen denken. Einfach durch diese klare Geometrie und die Schatten und das Licht und so. Also das fand ich visuell super beeindruckend. Also da merkt man auch, dass ganz viel Liebe in Details geflossen, was wirklich auch die Optik des Films angeht, direkt am Anfang schon. Ja, Fred, hast du da auch so besondere Einstellungen, die dir kleben geblieben sind, direkt so in diesem ersten Viertel, sag ich jetzt mal?
Na, erstmal ist man von dem Gang durch das Schloss auf jeden Fall, das ist so ein Hingucker, aber schon die ganzen Detailshots und sowas, was du auch gesagt hast, mit dem Licht und wie die alle vorgestellt werden und die Kamerafahrt, also ich war einfach überwältigt quasi am Anfang und habe mich eigentlich wohl gefühlt, weil wie gesagt, das war so eine, gefühlt so eine Art Steven Spielberg-Einführung, wie es aus den 80ern und 90ern auch erwartet hätte, wenn du es nachvollziehen könntest. Also die ganze Zeit, so wie du sagst, es wird ganz viel gezeigt, man hat Detailshots, die Kamera ist Bewegung die ganze Zeit und ich habe keinen einzelnen Shot, sondern einfach so eine Überwältigung erstmal, dass man da so rein in diese Welt geworfen wird und dass sich alles irgendwie märchenhaft anfühlt und schön.
Kann ich völlig nachvollziehen. Mir ist jetzt gerade auch dadurch, dass du das so gesagt hast, mir ist gerade noch ein weiteres Genre in den Kopf gekommen, das hier natürlich auch ganz klar mit drin ist und ich glaube für mich auch so ein Kernelement ausmacht, warum ich den Film persönlich so mag. Und zwar ist es durch unsere Hauptfigur, die wir hier begleiten. Hier geht's ja auch viel ums Kochen und ich muss dann an diverse gerade Filme und Serien denken, die sich so im Kochgenre, im Küchen- und Kochgenre bewegen, wo ich gerade in letzter Zeit vermehrt Dinge gesehen habe, wo ich mal in The Bear reingeguckt habe, so ein paar Folgen, was mich interessiert hat. Ich war letztens in diesem La Cucina-Film im Kino drin und völlig begeistert, weil das wirklich ein wahnsinnig toller Film ist, der ganz wahnsinnig unter dem Radar fliegt und untergegangen ist. Es gibt da so diverse Dinge, die das dann antriggert. Basti, kannst du mit diesem Begriff was anfangen? Mit dem Koch- und Küchengenre?
Also mit dem Koch- und Küchengenre kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Ich habe in den 90ern gerne mal Alfred Bioleck geschaut. Mm. Ja, das habe ich gerne mal getan. Dann hört es aber auch tatsächlich schon auf. Ist nicht ganz so mein Ding. Allerdings kenne ich dann doch den einen oder anderen Kollegen, der schon mal einen Koch begleitet hat oder so eine Formate für YouTube zum Beispiel gemacht hat. Das ist ja auch sehr beliebt. Auch lieber Kollege Ferdinand Kowalke, der hat jetzt mit seiner Partnerin zum Beispiel einen YouTube-Kanal gemacht, wo es um internationale kulinarische Eigenheiten geht. Und da haben die, weil die Freundin kommt ja aus Brasilien, haben die hier zum Beispiel mal den deutschen Spargel einfach mal beleuchtet und ganz von vielen Facetten gezeigt und dann haben die das auch zubereitet. Und das fand ich tatsächlich schon mal ganz spannend und es gibt sehr viele Leute, die das wohl offensichtlich sehr gerne sehen, denn dieses Video, das kann ich ja auch in die Shownotes mal reinhauen, das hat sich große Beliebtheit erfreut, weil Essen scheint zu funktionieren. Und alles, was mit Food irgendwie im Zusammenhang ist, da fahren die Leute voll drauf ab. Und ja, das macht der Film mir ganz schön viel. Also das ist so zur Hälfte hier fast schon Foodporn und nimmt so ein bisschen den Werdegang von Gérard Depardieu so ein bisschen Gérard Depardieu vorweg.
Ja, ich muss da halt auch an sowas, also weil das gerade im Kino so ein bisschen präsenter ist und durch The Bear halt auch sehr, sehr präsent, zum Beispiel an The Menu denken, der ja auch ein Thriller ist, der halt so, ne Fred, hast du den auch gesehen?
Ich auch, ja.
Ja, also das, an solche Dinge musste ich dann auch denken und irgendwie dadurch auch, also wir haben hier Gérard Depardieu in der Rolle des François Vatel, der hier dieses Fest ausrichtet. Und was ich so mag, ist, dass man diesem Mann durch den ganzen Film eigentlich bei dieser Liebe zum Detail folgt, bei all dem, was er so tut, um dieses Fest auszurichten und sich da quasi durch MacGyvert. Fred, hat dich das auch so gepackt, was der da treibt? Einfach als Figur, als Charakter?
Ich fand das spannend und es war gleichzeitig die Art und Weise der Darstellung, wo ich, deswegen habe ich, wo, ja, wie soll ich sagen, der MacGyvert sich, wie du sagst, da durch und geht da durch seine Szenerie und fast überall mit an und auch während des ganzen Films macht er alles auch irgendwie selber und das wirkte für mich auch sehr märchenhaft, die Art, wie das dargestellt wurde. Also so Vatel, der Alleskönner. Also irgendwie, also die Inszenierung war für mich nicht auf eine märchenhafte Art und Weise, wo ich den Film schon an der Stelle, relativ am Anfang ist das ja auch, wo er so durchgeht und überall dort und da mal anfasst zu allem, was zu sagen hat, wo ich dem Gefühl irgendwie, deswegen kam ich auch so mit der Realität da ins Schwanken, das nehme ich dem Film schon ab dem Punkt nicht mehr so richtig ab. Da habe ich das Gefühl, der möchte mir eine spannende Story erzählen oder irgendwas darbieten, was irgendwie an der Realität aufgehangen ist. Aber mit den Bildern und der Art und Weise, wie die Hauptfigur eingeführt wird, hat er mich in ein fiktives, ja, MacGyver passt eigentlich ganz gut. So ein kleines, ja, ich gucke MacGyver zu, wie er sein Leben meistert oder seine Aufgaben und mit sehr viel Erfindungsreichtum. Und ja, Witz.
Ich finde selber, das ist so ein bisschen wie der Dreh- und Angelpunkt in dem Ganzen. Dass Vatel erstmal die Wirkung ausstrahlt und das hat jetzt bei jedem Mal, den ich den Film geguckt habe, war es gleich, dass es die Wirkung auf mich hat, als wäre er erstmal etabliert und eingeführt als der Herr der ganzen Lage, der Dreh- und Angelpunkt all dieser Geschehnisse in dem Film, der Dreh- und Angelpunkt dieses Festes, der politischen Geschehnisse, wie der alle Fäden in der Hand hat. Oder, Basti, wie hat das auf dich gewirkt?
Also ich finde ja die Figur von, gespielt von Gérard Depardieu, François Vatel, er ist ja Kämmerer, ne?
Ja.
Also Haushofmeister, gleichzeitig Küchenmeister,
Maître de Plaisir.
Genau, der hat so dieses ausführende Produzent, der überall irgendwo mit drinne hängt, dann ist er gleichzeitig fast schon wie Regisseur, also ne, die ganzen Kulissen, was er da alles aufbaut, muss ganz viel Sachkenntnis haben, was diese Aufbauten betrifft, Physik, Mathe, also der Typ muss sozusagen so ein universell Gelehrter gewesen sein und dann auch noch ein Hans Dampf in allen Gassen noch zusätzlich. Und da muss ich Fred wirklich recht geben, das wirkte dann relativ schnell märchenhaft. Ich hatte aber kein Problem damit, weil der Film sehr locker und fluffig inszeniert ist. Zumindest gerade auch in der ersten Hälfte oder in den ersten zwei Drittel. Und da gehe ich da halt mit, aber
da kommen wir dann später drauf, ne?
Ja, das, ja, kommen wir dann später
noch genau, drauf. Genau, bei mir geht es genauso. Ich war absolut fein damit. Sie hat mich halt in so eine Stimmung gebracht. Und das Spannende ist auch, also er hatte so einen wahnsinnigen Stress, wie du sagst, so wie ein Produktionsleiter, ein Regisseur. Und ist dabei die ganze Zeit der knuffige Depardieu, der lieb zu allen ist, überhaupt nicht gestresst wirkt. Und er wirkt einfach wie eine krasse Überfigur. Da kommt MacGyver ziemlich gut hin.
Obwohl, muss ich aus eigener Erfahrung sagen, also ich kenne tatsächlich wirklich sehr gute Aufnahmeleitungen oder auch wirklich Produzentinnen. Und wenn du nicht beherrscht bist und ruhig und entspannt bist, dann kann das ganze Ding nicht funktionieren, weil es gibt Leute, die sagen, das geht nur mit Gewalt und du musst da hart durchgreifen, da fällt immer irgendwas runter, da wird immer irgendwas schief gehen. Wenn du aber entspannt bist und den Leuten zeigst, dass du es auch gut hinbekommst und mit bestem Wissen vorangehst, klappt das eigentlich immer viel, viel besser und alle Leute sind vor allem auch entspannter. Und ich glaube, das ist, also es gibt so eine Typen, aber die sind sehr, 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 sehr selten, das kann ich schon mal sagen.
Ich glaube, genauso einen sehen wir hier. Und also natürlich sehe ich auch die Überzeichnung. Das ist überzeichnet, überspitzt und von allem etwas zu viel. Aber ich finde trotzdem, dass die Wirkung durch Gérard Depardieus Darstellung ganz hervorragend funktioniert und dass er einen dadurch mitreißt, dass er eben regieartig unglaublich gut im Delegieren ist, gar nicht alle Arbeiten selber tut, aber von allem genug Ahnung hat, um eben Eingriff zu nehmen, um eben wirklich Dinge zu leiten, umzulenken und vor allem Katastrophenmanagement zu betreiben, was er eigentlich den ganzen Film über tut. Und das finde ich wahnsinnig unterhaltsam, weil Depardieu, ich bin persönlich gar nicht mal ein großer Freund von ihm als Schauspieler. Ich mag ein paar Dinge, aber auch vieles nicht. Aber hier in diesem Film, finde ich, hat er genau die Aura und die Ausstrahlung, die es braucht, um sowohl dieses Delegieren, also diese etwas herrschaftliche Rolle, so diese leitende, führende Rolle auszufüllen. Aber, wie ihr gerade auch schon gut gesagt habt, so dieses charmante, nette, ruhige mit rüberzubringen. Und das finde ich ist hier eigentlich ziemlich cool ausbalanciert dafür, dass es eben so überzeichnet ist. Fred, wie kannst du sonst mit Gérard Depardieu als Schauspieler, kommst du mit dem gut klar? Und wie findest du das dann im Direktvergleich hier zu dieser Rolle?
Ich habe den eine ganze Weile nicht mehr gesehen gehabt, bis zu dem Film jetzt. Und fand es auch spannend, was es ausgelöst hat, weil Depardieu, der hat ja ganz viel geprägt seit meiner Kindheit an Filmen, die man gesehen hat. Und der gehört irgendwie dazu. Der lief immer mal so mit, hat natürlich auch die Klatsch- und Tratschpresse mitgefüllt, so dass auch da das immer noch mit reinspielt. Was jetzt nicht mehr so rühmlich war, aber da bin ich meistens, das klingt meistens bei mir nur kurz an, aber strahlt nicht unbedingt auf Filme aus, wenn ich sowas weiß. Und ich finde, der hat meistens irgendwie so eine Ausstrahlung wie hier, so was Vertrauensseliges, was Knuffiges, was Liebenswürdiges ganz oft in den Filmen. Also gut, vielleicht denke ich auch gerade nur an Obelix. Und irgendwie verschwimmt das auch alles, weil ich schon echt lange nichts mehr mit dem gesehen habe. Ich finde, dass das am Anfang vom Film das auch alles super wirkt. Und ich finde das stimmig, insofern ich es halt, wie ich schon gesagt habe, bringt es mich so Ebene von, okay, das ist jetzt so ein kleiner Übermensch, der wirklich alles kann. Und ich mag dem dabei eigentlich zuschauen. Und das hat mir gefallen. Ich fand es dann am Ende schwierig, weiß nicht, ab wann wir da dazu kommen, aber ich finde halt...
Später,
die Sachen, die sich später entwickeln, da finde ich, das spüre ich da nicht mehr. Aber die Rolle, die er am Anfang hat und auch alles, was dieses Ausrichten vom Fest an sich angeht, das ist stimmig in dem Film und fühlt sich gut an.
Okay. Basti, wie fühlen sich die anderen Figuren für dich so an, die am Anfang eingeführt werden und die dann auch so mit die tragenden Hauptcharaktere hier darstellen?
Also ich finde es ja spannend, wie die überhaupt eingeführt werden. Das gerade der Anfang, da lässt sich natürlich wahnsinnig viel Zeit. Da kann das Set zeigen und gleichzeitig halt natürlich auch die jeweiligen SchauspielerInnen, die dann da mit ihren Wägen da ankommen, mit Kutschen und allem drum und dran. Das finde ich eigentlich ganz cool, wie dann auch die Beziehung dann gleich klargestellt werden, wer mit wem. Also es wird am Anfang schon alles ganz cool gemacht. Das fand ich ganz nett. Ich finde es auch ganz cool, wie gerade Tim Roth hier eingeführt wird, der mehr oder weniger den ganzen Film hier eigentlich einleitet mit seinem Voice-Over. Also so ganz grundsätzlich fand ich den Aufbau ganz cool. Allerdings, was dann daraus gemacht wird, damit habe ich eigentlich so meine Schwierigkeiten. Weil das ist alles ein riesengroßer Aufbau, der teilweise für viele Charaktere irgendwo im Nichts endet. Und das ist ein bisschen schade eigentlich. Und dann habe ich noch eine Frage, die ich gleich mal an dich weitergeben will, Udo. Nämlich, der König, der wird uns sehr lange, Ludwig der 14.
Der Sonnenkönig.
Ludwig 14? Genau, der wird uns sehr lange vorenthalten. Wir sehen alle Leute um ihn rum, aber er wird uns relativ erst so zur Mitte des Films gezeigt. Und ich stelle jetzt einfach die Frage, warum? Warum hat man da jetzt so ein riesengroßes Ding draus gemacht?
Ich glaube, weil es einfach erstmal nicht um ihn geht und er trotzdem herrschaftlich quasi inszeniert werden will. Er trägt dann ja doch zur Handlung einen sehr wichtigen Punkt später bei, ja, eigentlich sogar zwei sehr wichtige Punkte. Aber ich glaube tatsächlich, dass es einfach so wie die ganze Inszenierung, also so wie das Ganze, was dargestellt ist. Wir sehen ja in dem Film auch schon jede Menge, was Schein ist, also viel mehr Schein als Sein ist, viel mehr Bühne ist, viel mehr Theaterhaftes. Und ich glaube, das ist einfach auch so ein Stück Theaterhaftes, was dann auch in die Form des Films mit übernommen wurde. Denn also alleine seine Enthüllung ist ja auch sehr theaterhaft gemacht, wie er erstmal von hinten gezeigt wird und dann sein Gesicht nur so halb und dann wird er da quasi entblättert. Das hatte auf mich sehr diesen theaterhaften Schein, den eigentlich ansonsten wirklich viele der Ereignisse, die in dem Film gezeigt werden, so haben. Also ich glaube, das sollte einfach eine ähnliche Wirkung erzielen. Ja.
Aber das hat's ja leider nicht, weil wenn du jemanden so einführst, Antagonisten, Protagonisten, wie auch immer, dann ist das eine Rampe und dann muss der etwas wirklich handlungsrelevantes haben, also was Starkes eben halt, also eine ganz wichtige Figur. Aber er ist ja gar nicht die wichtige Figur im Film. Das sind ja eigentlich ganz andere. Ja. Eigentlich sollte das ja das Dreigespann sein aus Depardieu, Foreman und Ruff. Die drei, das ist ja eigentlich so die Hauptachse. Und ich finde, ich hätte es vielleicht verstanden, wenn man es mit Uma Thurman gemacht hätte. Ne? Wenn sie sozusagen so ein bisschen im Hintergrund ist und dann so auftaucht, das hätte ich irgendwie verstanden. Mhm. Oder wenn man Tim Roth am Anfang wirklich nur hört und dann sieht man ihn und merkt, oh scheiße, das ist der Antagonist halt. Dass du Julian Sands eher so zu der Nebenrolle gemacht hast, weil am Ende ist er ja auch bloß dafür da, um die Geschichte ein bisschen voranzutreiben. Mhm. Aber er selber ist ja kein wichtiger Bestandteil eigentlich für die eigentliche Kerngeschichte oder den Kernkonflikt.
Nee, er ist eine Rauchbombe. Er ist eine Ablenkung. Mhm. Es ist ein nebulöses Etwas, was da reingeworfen wird. Das kann man jetzt so oder so bewerten. Ich persönlich mag das gerne, weil es mir ein sehr großes Schmunzeln entlockt hat. Dieser gesamte erste Auftritt von ihm war für mich ein großer Humoranteil in diesem Film. Und ich finde, gerade in den ersten zwei Dritteln hat der Film eine Menge Stellen mit viel Humor. Manchmal Geigenhumor, manchmal schwarzer Humor, manchmal Humor, der einem sehr in der Kehle stecken bleibt. Aber hier an dieser Stelle auch einfach durch die Art der Inszenierung fand ich das humoresk, wie er eben erstmal gezeigt wird mit dieser Toilettengeschichte und dann eben wie man sich dann dieser Offenbarung, nenne ich es jetzt mal, da annähert. Ich fand das ganz cool, einfach weil es eben eine Blendgranate ist. Aber er ist definitiv kein tragendes Element des Films, sondern einfach nur jemand, der an zwei, drei Stellschrauben dreht, an zwei, drei Stellen irgendwie bei der Geschichte so ein bisschen lenkend ist. Also das sind halt schlicht und ergreifend Uma Thurmans Charakter und auch Tim Roth, der ja schon so am ehesten ein Antagonist hier ist. Die sind da weit, weit mehr im Mittelpunkt. Wie fandst du Tim Roth, Fred?
Grandios, aber ich sehe ihn prinzipiell immer gern. Also gerade wenn der Ekel spielt, ist er einfach perfekt. Und das kann der immer. Ich liebe ihn auch. Kennt ihr den Film? Oh, das, wenn ihr nicht kennt, wäre das vielleicht mal auch was im Podcast. Rosenkranz und Güldenstern?
Nee, kenne ich nicht.
Sagt euch nichts, das sind, ich glaube, Gary Oldman und Tim Roth in den 90ern und die spielen, ist ein Shakespeare-Stück und die spielen die Nebenfigur aus den Shakespeares Rosenkranz und Güldenstern, die bloß ganz kurz davor kommen und ist eigentlich mehr eine Komödie. Muss ich mal rauskramen, vielleicht ist das was für uns. Ich mag den einfach gern sehen, ich finde, der spielt einfach immer gut und auch hier und das ist vielleicht sogar die einzige Figur in dem Film, die ich wirklich fühle. Also wo ich das Gefühl habe, oder wo ich beim dem ganzen Film weiß, der soll der Böse sein, der macht das super, der hat richtig ekelhafte Stellen, wie er da Uma Thurman bedrängt und das ist konsequent umgesetzt und der macht das gut. Also das ist die einzige stimmige Figur in dem Film für mich. So
Würdest du das genauso sehen? Würdest du das genauso sehen, Basti? Vom Fühlen der Figuren und von der Stimmigkeit her?
Eigentlich schon, weil ziemlich genau so. Ich sehe ihn auch wirklich wahnsinnig gerne und er muss nicht wirklich viel machen. Wenn er seinen genervten Blick aufsetzt, dann da habe ich da halt einfach schon hart Bock und dann mit dieser super geilen Perücke. Meine Herren nochmal. Geil. Ganz fantastisch.
Die ist ein Highlight, ja. Sehr geil.
Der hat echt Spaß gemacht in dem Film.
Ja, finde ich auch, absolut. Ich mag ihn auch einfach wahnsinnig gerne sehen, irgendwie spätestens als damals irgendwie Four Rooms bei mir über die Mattscheibe lief, da war meine Liebe endgültig entbrannt, weil also ich finde ihn als Pagen da einfach pures Gold, aber auch in diversen anderen Rollen. Cooler Typ. Gerade die Ekelpakete, wie Fred schon gesagt hat, das würde ich sofort unterschreiben. Das kann er einfach wahnsinnig gut.
Weil Basti, also in Bezug zu dem König, ich finde der Film, also weil wir gerade bei den Charakteren so sind, ich finde, das macht der Film, einfach ein zu viel von sehr vielen. Und das ist wie bei dem König, wo ich das genauso sehe wie du, Otto, dass das richtig Spaß macht, aber es eben verpufft dann eben und der König ist weiter mit da, aber es passiert nichts mit dem. Und sowas macht er mit ganz vielen Figuren, auch mit Timothy Spall zum Beispiel und den ganzen vielen Dienern und Unterdienern und dem Bruder vom König. Das sind so, es ist einfach ganz, ganz viel. Und da gibt es noch ganz viel Vasallen im Hintergrund, die öfter mal auftauchen. Das ist so ein Überladen und es wird aus nichts was so richtig rausgeführt.
Das würde ich bestreiten, ehrlich gesagt. Ja? Weil ich glaube, die sind alle für was gut. Denn ich glaube, dieser Film möchte uns vor allem ein ganzes Füllhorn von gesellschaftlichen Themen vorsetzen. Und ich glaube, dass fast jede dieser Figuren irgendeinem Thema entweder die Basis gibt oder eine Note gibt oder die Würze gibt. So, natürlich werden die Themen nicht alle komplett ausformuliert, aber sie sind da und ich glaube, sie sind alle aus einem guten Grund da, um eben auch für diese Geschichte etwas zu tun. Basti, was hast du hier so für gesellschaftliche und vielleicht auch gesellschaftskritische Themen und Motive gesehen in diesem Film?
Ach du Scheiße.
Wir nennen einfach mal ein paar. Wir machen das zu dritt. Wir gehen da mal so ein bisschen ran. Was sind so die ersten Sachen, die dir einfallen?
Naja, auf jeden Fall ist schon mal das Thema dieser Krieg, die Sinnlosigkeit des Krieges. Das ist schon mal das Erste. Mhm. Dann haben wir als Zweites ganz klar die Gegenüberstellung von Arm und Reich. Also das, die herrschende Klasse im Sausen Brauslip, während die sich abbuckeln, eigentlich fast gar nichts haben und dem Geld hinterherrennen müssen. Dann hast du trotz dieser reichen adligen Verhältnisse, auch da steht die Frau trotzdem noch ganz unten in der Nahrungskette und dann gibt's da auch noch eine Rangfolge. Das geht immer so weiter. Es ist auf jeden Fall so die klassischen Themen, die wir jetzt auch gerade immer noch behandeln, egal wo wir eben halt auch sind. Aber eben halt hier so ein bisschen ja so auf 11 gedreht.
Mhm. Fred, magst du Dinge ergänzen, bevor ich da reingrätsche?
Na, auf jeden Fall noch das Verhältnis von Kunst zu seinen Mäzen quasi und zu seinen Geldgebern und wie da die Abhängigkeit ist vom Künstler zu, wie das ihn beeinflusst. Das war es halt, genau, diese Vasallenschaft, also nicht nur der Gegensatz von Arm und Reich, sondern auch die Abhängigkeit und dass du dich, wie es ja explizit gesagt wird, quasi glücklich schätzen kannst als normaler Mensch, dass Adlige bei dir Schulden haben, dass das schon ein Segen ist, die Überhöhung quasi von der von bestimmten Ständen bis in die Göttlichkeit hinein.
Ja. So, und ich glaube, um sich dieser Geschichte anzunähern, die sich ja im Kern um Vatel dreht, sind genau diese Dinge, die ihr genannt habt, wenn man das mal so zusammenfassend betrachtet, sind wirklich die Basis, um auch diesem Verlauf der Figur und dem Verlauf der Geschichte zu folgen und dem Ganzen vielleicht auch eine fühlbare Note zu verleihen. Also gerade, ihr habt es genannt, Klassengesellschaft und Hierarchie sind da ganz, ganz, ganz wichtige Motive hier drin, die auf ganz verschiedene Arten formuliert werden. Dekadenz, Heuchelei, Machtmissbrauch, ganz groß geschrieben auch Freiheit gegen Pflicht. So, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes, dickes Kernthema. Und dann solche Randbereiche wie zum Beispiel Kulinarik und Spektakel als Ausdruck von Macht, Liebe, Tragik und der Wert von Individualität. Das steckt hier alles mit drin und hat alles mit unserer Geschichte und mit unserer Hauptfigur ganz direkt zu tun. Und ich glaube, dass diese ganzen Nebenfiguren, die kleinen wie die großen, alle dazu beitragen, dass diese Themen aufgeworfen werden können. Und zwar auch wirklich immer in konkreter Verbindung zu unserem Hauptcharakter, der ja auch eine Hintergrundgeschichte hat, die zwar nicht riesengroß ausformuliert wird, aber dadurch, dass diese ganzen gesellschaftlichen Themen kommen und die kleinen Seitenhiebe und Sticheleien regelmäßig kommen und das in Verbindung mit den Reaktionen von Vatel, finde ich eigentlich ziemlich genial, dass es nicht mehr ausformuliert ist, sondern uns so hingelegt wird. Und man kann sich das angucken und das fühlen und greifen und aufnehmen oder eben auch nicht. Man kann das auch ganz luftig und locker betrachten, bis dann das letzte Drittel kommt. Aber ich glaube, das hat alles hier auch von Seiten des Drehbuchs seine Bewandtnis. Fred, kannst du damit was anfangen, wenn ich das so hinlege?
Es gibt, ich sag erstmal zu so gut wie allem ja, weil das zeigt der Film alles. Der Film hat viele, also diese ganzen Kritikpunkte, die stecken da alle drin, die kann man sehen, die sind auch wichtig. Die Opulenz und also diese Dekadenz und alles, was da drin steckt, ist drin. Aber so wie du es auch gesagt hast, ist einfach sehr viel und ich hätte von, ich hatte das Problem, da mich reinzufühlen in diese einzelnen Sachen, weil die so kurz hingeworfen werden und im Gegensatz zueinander stehen und es ist einfach ein vieles. Ich will gar nicht so viel Kritik üben jetzt gerade, merke ich, sondern
kannst du aber, mach ruhig, hau raus.
Also ich hatte ein bisschen mein Problem damit, die Tonalität des Films zu erkennen. Weil am Anfang bin ich eher in diesen märchenhaften Ton drin gewesen, dann kommt die gesellschaftskritischen Sachen, das wird alles so miteinander vermengt, dann ist es ein Politthriller und das geht alles so Schlag auf Schlag und kommt alles durcheinander und ich hatte das Gefühl, dass da viele schlaue Sachen drin stecken, aber es eben nicht wirklich ausformuliert ist oder sich bei mir zu einem ganzen Bild hin entwickelt, sondern das ist wirklich eben, der Film bietet das da und es ist halt, deswegen, ich will es nicht unbedingt als Kritik erstmal wissen, sondern einfach, der wertet das irgendwie nicht so richtig selber, sondern bringt da also ein Gemenge und man kann auch sagen, der lässt es einem so ein bisschen offen, was man sich da rausnimmt aus dem bunten Blumenstrauß, aber ich hatte es schwer, da hin und her zu schwenken, da war die Humornote und auf einmal geht's in derbeste Gesellschaftskritik, wo dann Humor auch wieder fehlt und dann auf einmal sind wir in eine Romanze drin. Das sind einfach so ein Durcheinander gewesen, was man auch als Collage sehen kann. Mir aber schwer fiel, mich da reinzufühlen, da reinzukommen, was der Film mir jetzt eigentlich, in welche Richtung will er mich ein bisschen schubsen, dass ich da einen Fluss habe. Also ja, vielleicht ist es so, es entstand bei mir kein Fluss, sondern wie eine Collage, auf einmal kommt das und auf einmal das und so, und ja, stimmt und okay, das ist jetzt ein bisschen platt und dann wieder, oh ja, und da kommt Tim Roth und man ist in diesem Politik-Thriller drin, wo man auf jeden Fall, ja, spannend, mehr davon und ja, dieses Hin und Her hat es mir schwierig gemacht, das so zu, die Genialität zu empfinden, die du jetzt empfindest in dem Film. Aber inhaltlich sehe ich das alles.
Und was wäre, wenn der Film uns quasi mit all diesem Potpourri und mit all diesen vielen Mitteln und vor allem auch Themen, die er hier reinschmeißt, im Endeffekt Facetten und auch innere Zwiespalte und innere Kämpfe unseres Hauptcharakters einfach auf pompöse Weise präsentiert? Basti, wenn du dir die Figur Vatelma anguckst und den Verlauf dieser Figur durch den ganzen Film, von Anfang bis Ende, wie er sich entwickelt, was in ihm passiert, kriegst du da eine Verbindung zu dem, was der Film uns zeigt und zu dem, nein, was in Vatel passiert?
Nein.
Warum nicht? Überhaupt oder beziehungsweise nicht. Führ mal bitte aus.
Ja, ich finde das tatsächlich leider viel zu oberflächlich und ich sehe die Themen, die sind da irgendwo drinne, aber der Film ist, und ich werde jetzt mal einen Vergleich mal anbringen, das ist so ein bisschen wie so Internetaktivismus. Sprich also, ich sage, was ich alles tun möchte, was wir alles tun müssen, aber am Ende müssen trotzdem Menschen das tatsächlich auch machen und wollen. Es nützt nicht, das einfach nur zu behaupten oder zu sagen oder zu postulieren, sondern am Ende müssen Leute tatsächlich die echte Arbeit machen. Und tatsächlich macht das Drehbuch die echte Arbeit nicht, nämlich diesen Charakter aufzubauen, sondern du wirst hier beworfen mit Themen. Ich möchte aber ganz gerne dem Vatel eigentlich nachfühlen. Ich bekomme aber nichts mit, außer seine Arbeit und wie er da sozusagen durchrusht und in eine Szene nach der anderen reingeworfen wird, wo er Entscheidungen treffen muss. Aber ich sehe ihn ganz, 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 ganz selten leben in seinem gewohnten Umgebung. Selbst als dieser eine Arbeiter dort stirbt zum Beispiel, erzählt er eine rührselige Geschichte. Wir sehen es aber nicht. Das sind irgendwie nur Behauptungen. Und ganz, ganz bitter fand ich eigentlich, es soll ja auch vor allem auch um die Liebe ja auch gehen zu der von Uma Thurman gespielten Figur. Selbst das sehe ich nicht. Die ist so leer. Die ist blutleer. Die hat so einen ganz merkwürdigen Aufbau, weil es so viele Nebenkriegsschauplätze hier gibt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen ist das ein bisschen schade, dass so viele tolle Themen drin sind, die aber eben halt in Summe zu nichts führen. Also die helfen mir nicht dabei, diese Figur besser verstehen zu können. Weswegen ich natürlich dann halt auch dann im letzten Drittel so meine Herausforderungen halt auch habe, weil der Film hat sich tatsächlich die Rampe gar nicht gebaut. Nicht so in dem Fall. Also ich bin echt davon überzeugt, hier wäre weniger mehr gewesen.
Ich spüre den Vatel hier durch den ganzen Film. Und also mir gibt der Film da eigentlich die ganze Zeit Dinge in die Hand, die mich ihn mehr spüren lassen. Und die ganze Zeit Facetten in die Hand, die mich ihn mehr spüren lassen. Und das halt mit ganz wundervollen Mitteln, nämlich nicht indem das mir alles ins Gesicht gedrückt wird, sondern indem ich wirklich kombinieren kann quasi. Dinge, die passieren im Außen oder Dinge, die passieren durch sein Verhalten. Mhm. Und das so im Zusammenspiel. Kurz, ja, bitte.
Kurz nur rückgefragt. Kann es nicht daran liegen, dass Gérard Depardieu das verdammt gut macht? Also der das sozusagen tatsächlich tragen kann. Der es schafft, uns das so ein bisschen rüberzubringen.
Und das kommt auf jeden Fall mit dazu. Das ist natürlich ein Anteil dessen. Aber ich finde, das ist nicht der einzige Anteil. Nee. Dadurch, dass uns auch wirklich immer wieder präsentiert wird, wo kommt dieser Mensch her? Und vor allem, was ist ihm wichtig? Und es wird gerade im ersten Drittel dieses Films wird immer wieder aufgebaut, dass so eins der großen Dinge in ihm drin das Thema Freiheit ist. Innere Freiheit ist, Ausdruck ist und dass er sich frei fühlen muss und ausdrücken muss und das ist ja genau das, was im letzten Drittel dann bröckelt, aufgelöst wird und womit er in den inneren Konflikt immer weiter reingerät, bis er damit völlig vor die Wand fährt und wirklich in die Tiefe hineinrauscht. Und ich finde schon, dass der Film das sehr penibel aufbaut, indem er nämlich das Freiheitsthema auch in ganz kleinen Dingen immer wieder einbaut und uns immer wieder zeigt, seien es die Vögel im Käfig, sei es sein eigener Vogel an der Kette. Und ich glaube, es hat einen sehr, sehr guten Grund, dass auch die ganzen Bediensteten so gezeigt werden in den unterschiedlichen Machtverhältnissen, weil ich nämlich auch dadurch immer wieder gezeigt bekomme, in welchem Machtverhältnis ist denn Vatel. Er ist da irgendwie der Schöpfer, der Regisseur des Ganzen, aber dennoch ist er ja nicht frei. Und das zeigt uns der Film mehr und mehr und mehr und das auch im Zusammenspiel mit den Figuren. Er zeigt uns, dass er auf Augenhöhe kämpfen kann mit zum Beispiel dem Bruder des Königs, der ihn als Gespiele haben will oder irgendwas in dieser Richtung, ne? Und auch, dass er da wirklich Kontra bieten kann und dass er auch bei anderen Leuten wirklich was zu sagen hat, auch wenn er manchmal in seine Schranken gewiesen wird, aber das bröckelt halt so nach und nach und es bröckelt halt auch durch diese Liebesgeschichte, wo immer mehr gezeigt wird, so in welchem Machtverhältnis stehen die alle miteinander und das arbeitet in ihm und das beschäftigt ihn und das beschäftigt ihn auf unterschiedliche Weise und auch dieser Tod dieses einen Dieners, der da hinten dieses Seil zieht, auch das beschäftigt ihn halt nachhaltig, weil vorne die Reichen halt ihre Feier genießen und hinten die Untergebenen halt eben dafür draufgehen und schwitzen und bluten und so weiter. Und ich glaube, dass all dies dann Facetten sind in diesem inneren Kampf von Vatel und dass mir das sehr wohl halt durch ganz viele Details von dem Film in all diesem Pomp und Luxus und Prunk in all dieser Dekadenz eben, dass uns das immer wieder gezeigt wird und immer wieder auf dieses Thema zurückgeführt wird, in Vatel ist ein Kampf, ein Wunsch. Er kommt eben aus dem Nichts sozusagen, hat sich da ganz penibel hochgearbeitet. Es werden seine ganzen Ausbildungen immer mal wieder genannt, wo er alles in der Lehre war, was er alles getan hat auf diesem Karriereweg, um dahin zu kommen, wo er ist, dass er sich hochgekämpft hat, Stück für Stück und Stufe für Stufe, dass er sich auch in diesem Machtgefälle hochgekämpft hat und dass er sich diese innere Ruhe halt eben auch wirklich erkämpft und verdient hat. Und ich finde das sehr beeindruckend, geschauspielert, ja, aber ich finde eben auch schön, dass das so kleinteilig immer mal wieder in Nebensätzen eine Rolle spielt oder auch mal in blöden Witzen von der Figur von Tim Roth eine Rolle spielt oder auch in anderen kurzen Gesprächen, die da eben stattfinden. Ich glaube, es hat sehr gute Gründe, dass er nie im Anführungsstrichen normalen Zimmer und Leben gezeigt wird, weil ich glaube, genau das, was wir sehen, ist sein Leben. Ich glaube, er sucht seine Kemenate tatsächlich nur für sehr kurzen Schlaf auf und ist ansonsten wirklich das Arbeitstier. Der lebt seine Arbeit und der lebt nicht viel anderes. Der lebt genau das. Und so wird uns dieses Leben ja auch tatsächlich komplett präsentiert. Dementsprechend, um da jetzt mal einen Strich drunter zu machen, ich fühle diese Figur und also ich kann verstehen, was du da sagst, Basti, aber ich spüre nicht, was du da sagst, weil für mich ist diese tragische Geschichte dieses Mannes durch den Verlauf des Films und gerade auch im letzten Drittel komplett fühlbar. Und ich spüre auch das Drama, das in ihm passiert, dass er nämlich bemerkt, dass er nicht frei ist, dass er wie alle anderen einfach nur eine Spielfigur ist, dass er wie eine Spielfigur behandelt und gesehen wird und da auch überhaupt nicht rauskommt. Und bei all dem, wofür er sein ganzes Leben gearbeitet hat wie wahnsinnig, wie der härteste Workaholic, dass er es nicht geschafft hat, da einen Schritt weiterzukommen, sondern dass er immer noch an der Stelle steht, eine Spielfigur zu sein für andere Leute, für andere Menschen, die irgendwie da drüber stehen und meinen, mit ihm machen zu können, was sie wollen. Und ich spüre diese Enttäuschung, als er gesagt bekommt, dass er einfach in einem Spiel verzockt wurde an den König. Mhm. Fred, hat dich denn diese Stelle zumindest, hat dich die emotional erwischt in irgendeiner Form?
Nee. Also alles, was du gesagt hast, sehe ich in dem Film auch. Aber ich, also das ist alles in dem Film drin. Der Film zeigt einem das. Und ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, während du es sagst, weil ich finde das so spannend, dass du das offensichtlich fühlst und irgendwie Basti und ich uns irgendeinen Zugang fehlt, was das ist. Also ich erkenne, also rational sehe ich genau die ganze Zeit, was der Film eigentlich möchte. Ich bin halt manchmal verwirrt, weil der den Ton also wechselt zwischen lustig, zwischen Thriller, zwischen Roman. Also es ist einfach zu vieles durcheinander, um mich in eine Stimmung reinzubringen. Aber ich sehe genau das, was du sagst, was da mit ihm passiert, theoretisch oder passieren könnte, das sehe ich alles. Ja. Aber am Ende denke ich so, auch wenn so die Romanze passiert zwischen denen, und ich habe mich jetzt gefragt, woran kann das liegen? Kann das sein, dass mir zumindest da irgendwie das in dem Film fehlt? Also Vatel wird immer als, wie du sagst, als Arbeitstier gezeigt. Mhm. Es wird aber nie eine emotionale, also sich viel Zeit auf eine emotionale Reaktion für ihn gelassen. Mal so ein Reaktionsgegenshot und wir sehen halt vieles von dem, was du sagst, was da passiert. Das sehen wir halt passieren, wir sehen die Arme, wir sehen das alles, aber wir sehen ganz oft haben wir sehen, die sind ohne ihn und dann auch wenn und wir sehen nicht, dass er mal nachdenklich dahin guckt oder weißt du, was ich meine, Udo? Irgendwie so einen dass man das vielleicht da ein filmischer Aspekt fehlt, um das alles, was eigentlich da ist, wie du sagst, irgendwie auf so eine, auf dieses, das passiert jetzt in ihm wirklich drin. Weißt du, dass das wie irgendwie visualisiert wird, dass man kurz mal seinen nachdenkenden Blick darüber sieht. Weil wenn ich mich jetzt an den Film erinnere, sehe ich ihn nur hantieren, machen und nur mit Leuten reden und direkt Sachen klären und niemals so reflektieren oder so.
Um auf deine Frage Bezug zu nehmen, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich sehe da was anderes drin. Ich sehe hier einen Charakter, der eben nicht funktioniert wie ein Nicolas Cage, der in emotionalen Ausbrüchen sich ergeht, sondern bei dem es wirklich um Nuancen geht und trotzdem wahnsinnig viel in ihm passiert. Weil zum Beispiel diese eine Situation, als er konfrontiert wird mit, ich weiß gar nicht, waren es die kaputten Kerzen? Ich glaube, es war noch irgendwas anderes. Nicht genug Fleisch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall so oder so. Mhm. Dieser Moment, wo er dann ein paar Schritte weitergeht und ich merke eine Explosion in ihm. Ich merke wirklich, da arbeitet es richtig in ihm, weil er nicht sofort reagiert, nicht sofort delegiert, sondern weitergeht in absoluter Stille und mit diesem leeren Blick, wo ich merke, so funktioniert dieser Charakter. Dieser Charakter ist kein expressiver Charakter. Das will er gar nicht sein. Und das ist ja auch in den anderen Situationen, wo sehr heftige emotionale Dinge passieren, ist er das nicht. Der ist ein Mann der äußeren Ruhe, in dem innerlich aber der Sturm tobt. Und ich kann damit total matchen, was vielleicht auch an mir selber liegt. Mir wird das auch oft nachgesagt, ne, dass selbst wenn ich richtig aufgebracht bin, richtig wütend bin oder mal richtig traurig bin, dass man mir das in den seltensten Fällen ansieht und dass mir das auch nur Menschen ansehen, die mich verdammt gut kennen. Und vielleicht matche ich deshalb mit diesem Charakter, weil ich glaube, bei dem ist es ganz genauso. In dem geht wahnsinnig viel ab. Aber äußerlich wirkt er relativ ruhig. Und ich, also selbst als dieser Mensch stirbt, was ihm total zu Herzen geht, reagiert er erstmal fast mit Ruhe. Aber man merkt trotzdem, dass es brodelt, eben weil es nicht diese ganz konstante Ruhe ist, weil da eine Nuance anders ist. Und das spürt man. Das spürt man ihm, das sieht man seinem Gesicht an. Und das, finde ich, macht Gérard Depardieu ganz unglaublich toll nuanciert. Er spielt einen Charakter, der nicht ausbricht. Er spielt einen Charakter, der bei Emotionen trotzdem nach außen kühl handelt, der trotzdem zielgerichtet handelt und der dann einfach ein Stück weit mehr zögert oder kurz überlegt oder innehält oder einfach mal kurz verloren zwischen Bäumen steht und einfach einen Blick ins Leere hat, der mir aber durchaus als Betrachter total auffällt, weil ich da was spüre, weil ich da mitbekomme, ist was in ihm los. Da ist gerade sein Herz gebrochen oder da ist gerade was in ihm erloschen, zum Beispiel als Uma Thurman ihm davon erzählt, dass er verspielt worden ist. Ich sehe, dass da was bricht und ich habe den Eindruck, ihr seht es nicht. Basti, würdest du das unterstreichen?
Ich habe vielleicht eine andere Idee, wie es mir geholfen hätte, die Figur, so wie du sie beschreibst, besser zu verstehen. Angenommen, es passiert irgendetwas und er läuft in ein anderes Zimmer und da steht eine Pfanne irgendwo im Weg. Er stolpert drüber und schreit halt den Beikoch zum Beispiel an. Und im nächsten Moment halt aber bricht er dann zusammen, entschuldigt sich bei ihm, ne, also gleich sozusagen direkt, und man sieht sozusagen, das hat was gemacht. Das hätte mir den Charakter erfahrbar gemacht. Aber dieser Charakter steht ständig über den Dingen. Er ist der Herr der Situation. Es gibt diese Momente, die musst du wirklich echt hier mit der Lupe suchen. Aber die kann ich so nicht erfahren, wenn ich sie nicht selber durch eigene Erfahrung, ne, wie du sagst, also du kannst dich mit ihm vergleichen, ich nicht, brauche ich sozusagen so ein paar ganz kleine, gut beobachtete Momente, ganz kleine Details, wo ich merke, okay, der hat diesen inneren Konflikt, ich muss den irgendwo spüren. Mit solchen kleinen Situationen. Und die haben wir nicht. Und die fehlen mir eben halt. Damit, das wäre cool gewesen.
Es muss ja kein Gefühlsausbruch sein, sondern bloß mal eine Sekunde länger seine Augen, die einfach nur mal kurz starren oder sowas. Also irgendwie
aber
so
das, eine, ist da. Das, was, das ist da. Ja, das ist wirklich da. Dieses Innehalten, dieses Starren, dieser leere Blick, der ist mehrfach da.
Ich habe das Gefühl, Depardieu ist dann in vielen Situationen trotzdem immer noch Herr über die Situation. Also mir fehlt dann das Gebrochene dann auch irgendwo schon. Er kämpft ja bis zum bitteren Ende. Und das ist dann auch der Punkt, warum ich nicht verstehe, was er tut, was er dann halt auch tut am Ende des Films.
Na, er kämpft also, bis zu genau einem Punkt. Er kämpft bis zu dem Punkt, wo er merkt, dass er nur ein Spielball ist und dass er keinen Einfluss auf sein Schicksal hat, sondern dass mit ihm gespielt wird, dass er einfach weitergereicht wird wie eine Trophäe oder sogar noch schlimmer, dass er einfach verzockt wird im wahrsten Sinne des Wortes. Und da bricht etwas in ihm. Ich kann total nachvollziehen, was er am Ende tut, dass er diesen Ausweg wählt, den er da wählt, weil er keine Chance sieht, aus diesem System auszubrechen, dass er merkt, dass er genau wie dieser Vogel, den er da freilässt, dass er ein Gefangener ist, dass er in einem Käfig sitzt und dass er im Gegenteil zu dem Vogel, den er freilässt, keine Chance hat, da jemals rauszukommen. Mhm. Keine. Und er wird eben vorher den ganzen Film anders präsentiert als der, der es geschafft hat, der da ausgebrochen ist, der einen Stellenwert hat und das, obwohl er aus der Gosse quasi kommt, jetzt mal übertrieben formuliert, ne?
Ist super spannend, dass wir das quasi. Wie gesagt, das, was du sagst, sieht man ja alles, aber eben was die Connection zu dem Charakter halt nur nicht. Weil das mit dem Vogel und das ist rational alles da. Es ist echt spannend, dass wie unterschiedlich da die Wahrnehmungen quasi sind. Mhm. Weil, das ist faszinierend.
Es steht und fällt damit, ob man mit dem Charakter, ob man den greifen kann oder nicht. Ne? Vielleicht liegt es halt auch wirklich einfach da drin, dass ihr keine Verbindung bekommt mit dieser Art von Charakter, weil es solche Menschen schlicht und ergreifend gibt, die eben wirklich nur durch Nuancen ihre Emotionen nach außen tragen. Also das ist, wenn man da keine Verbindung kriegt, dann kriegt man sie nicht. Und dann funktioniert dieser ganze Film nicht, weil dieser ganze Film geht genau darum, um seinen inneren Konflikt, um seinen inneren Zwiespalt, um seine Stellung in all diesen ganzen Ränkespielen, Machtspielen und so weiter, um seine Position, die er sich erarbeitet hat. Und also wenn man das nicht fühlt, verstehe ich, dass der Film nicht funktioniert. Also vor allem dann halt auch das letzte Drittel. Ja.
Aber ich bin der Meinung, das muss man doch dem Publikum doch erfahrbar machen. Das muss doch möglich sein. Und es gibt nicht nur diesen einen Weg, sondern es sollte auch mehrere Wege gehen. Das ist ja wie mit verschiedenen Lerntypen. Es gibt nicht nur diesen einen Lerntyp. Und man sollte vielleicht das bin ich davon überzeugt, das wäre auch Aufgabe des Drehbuchs gewesen, das vielleicht auf verschiedenen Ebenen auch zu kommunizieren. Beispiel, es wird die ganze Zeit gezeigt, dass er wirklich überall gucken kann, überwachen kann, haut alles hin, ist das Essen gut. Und in der Szene, wo er verramscht wird, ja, wo er vorher schon mal geguckt hat, da kann man ihn das nicht sozusagen selber erfahren lassen, dass er live mit dabei ist. Nein, er kriegt das aus zweiter Hand erzählt. Und damit verpufft ja diese Information. Dass seine Reaktion daraufhin ist natürlich schon da, aber der Impact ist nicht so krass, wie als hätte er es gesehen. Und das wäre ein ganz einfaches Ding gewesen, das so zu schreiben.
Veto, ich finde es so noch viel schlimmer. Also hätte er direkt daneben gestanden und das mitbekommen, ja, das hätte so einen direkten Impact gehabt. Aber der Impact für ihn als Charakter ist doch viel krasser dadurch, dass es ihm noch nicht mal gesagt wurde, dass ihm eben der, dem er vertraut, sein Fürst, der, mit dem er schon so lange jetzt zusammenarbeitet, für den er all das tut, für den er sich da aufgeopfert hat, dass er es ihm noch nicht einmal sagt. Das ist doch emotional noch viel krasser, noch viel schlimmer, wenn ich mich in die Figur reinversetze, wenn ich das über eine dritte Person so erfahren muss, auf diese Art und Weise. Das hat für mich einen viel krasseren emotionalen Impact als die andere Variante.
Also ja, aber es verpufft ja trotzdem, also für mich als Zuschauer. Ja, auch hier wieder auf dem Papier, da weiß ich, was du meinst. Und natürlich wäre das im echten Leben noch viel schlimmer. Aber es geht ja eher darum, dass er das nur selber beobachtet. Er bekommt es selber mit, das meine ich halt. Und der Fürst weiß gar nicht, dass er beobachtet wird. So meine ich das eigentlich.
Ich weiß, was du meinst, ja. Also, aber ich finde persönlich diese Variante, wenn ich mich da reinversetze, noch weit, weit schlimmer und krasser. Also für diese Person, die all das tut für diesen einen Menschen. Und er wird verschachert mit einem Nebensatz und ist nicht dabei und sieht es nicht und hört es nicht und weiß es noch ganz lange nicht. Da ist halt auch ein sehr krasser Suspense-Faktor drin, wo ich dann die ganze Zeit spüre, wie kriegt er das denn jetzt raus? Wie wird er das erfahren? Und was wird mit ihm passieren? Und was wird das mit ihm machen? Also ich finde da diesen Kniff des Drehbuchs ziemlich gut. Tja. So kann man das auf unterschiedliche Arten sehen, liebe Leute. Aber auflösen kann man das auch nicht. Aber ich muss zumindest sagen, ja, man hätte das anders machen können. Aber zumindest, wenn wir jetzt mal unser kleines Minitestpublikum hier sehen, bei einem Drittel hat das sehr gut funktioniert. Fred, wie hat für dich... Wie hat für dich denn das ganze Äußere des Films funktioniert? Reden wir mal über, wie sieht der Film aus, Ausstattung und wie der Film klingt. Magst du uns da mal deine Eindrücke schildern?
Das Äußere ist das, was für mich auf jeden Fall diesen Film ausmacht und absolut sehenswert macht. Das ist eine Ausstattungsschlacht, haben wir am Anfang ja schon gesagt. Und was die Kamera da macht und wie das alles, wie die Bilder aussehen, wie die Figuren aufgestellt sind, das ganze Szenenbild und die Miniaturen, wie das Fest schon vorgespiegelt wird und dann mit diesen kleinen Aufbauten und die Kostüme, das hält relativ lange mich bei der Stange, selbst wenn ich, wie gesagt, so ein bisschen nicht mitfühlen kann, aber trotzdem alleine dieses Aussehen, die Opulenz, ist einfach ein Traum. Vom Klang her, der hochverehrte Ennio Morricone hat ja da die Musik gemacht. Mhm. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie das bei, es kommen sehr viele Barockklänge, vor allem am Anfang. Ich weiß nicht, da könnte ich jetzt nicht sagen, ob das von ihm ist oder ob da irgendwas verwurstelt wurde von Telemann, Bach oder wen auch immer. Und dann kommen wenn die Streicher kommen, dann waren die mir ein bisschen zu kitschig, die Stellen, an die ich mich erinnere. Da hatte ich so ein bisschen italienische 70er, 80er Jahre Filme Vibes drin, so vom Gefühl. Die waren ein bisschen zu zuckersüß. Und ob weitere Geräusche oder sowas, kann ich gar nicht sagen, ob der da klanglich irgendwas Besonderes macht, aber das sind die Sachen, die mir klanglich aufgefallen sind. Einmal die sehr gut passende, natürlich barocke Musik, die gleich für genau das richtige Feeling sorgt, 17. Jahrhundert.
Basti, wie hat dir die Musikseite gefallen und was kannst du uns noch in Richtung Inszenierung sagen, vor allem im weiteren Verlauf des Films? Über den Anfang haben wir schon gesprochen. Wie hat dir das gefallen? Was sind dir für Dinge aufgefallen?
Also Musik schließe ich mich schon mal komplett Fred an. Also das kann ich schon mal einen Haken hintermachen. Ist jetzt auch für mich nicht so der große Punkt, muss ich sagen, weil der ist schon ein bisschen überladen mit der Musik. Also da ist wahnsinnig viel drin und ich bin mir auch nicht sicher. Ich müsste halt jetzt ein zweites Mal schauen mit eben halt Fokus da drauf, wie viel von der Tonalität natürlich auch durch die Musik auch mit beeinflusst ist und wie oft das auch sehr fröhlich ist, obwohl das eigentlich gar nicht ist. Also vielleicht ist auch da so ein bisschen so die Kluft, die ich da halt habe oder die wir da hier gerade haben, vielleicht auch zu finden. Kann sein, müsste ich aber doch mal sehen. Was ich sagen kann ist, weil du sagst, ne, wie der Film ja auch aussieht und so, ich glaube schon über Robert Frisset müssten wir schon mal kurz sprechen. Ne? Also das ist eben halt ein französischer Kameramann, der schon in den 60ern als Regieassistent mitgemacht hat bei größeren Sachen. Der Prozess und hier die ganzen Balduin-Filme, aber eben halt auch bei Emmanuel hat er auch mit Kamera gemacht. Mhm. Und der hat gerade in den 90ern hat er so zwei Filme gemacht, wo ich wirklich sage so, die sehen auch wirklich unverschämt gut aus und komplett unterschiedlich. Das ist einmal 7 Jahre in Tibet und dann hat er noch Roland gemacht von Frankenheimer. Mhm. Und beide Filme könnten nicht unterschiedlicher sein, zeigen aber, was der eben halt drauf hat. Und das sieht man aber eben halt auch in Vatel. Der sieht unwahrscheinlich gut aus, also unfassbar gut sieht er aus. Das ist auch toll geleuchtet. Das ist natürlich spielt auch der Set-Design und die Ausstattung und die Kostüme ganz große Rolle, aber schon die Art und Weise, wie da Kontraste gesetzt worden sind. Und ich hatte gestern ja, ich hatte den Film mit Udo ja gesehen, auch schon gesagt, ist krass hier, die müssen hier unterschiedliche Filmstocks verwendet haben und im Abspann sieht man eben halt auch, die haben mit Kodak Eastman und mit Fuji Film gearbeitet. Und das merkt man eben halt auch, da versteht jemand auch wirklich echt sein Handwerk und weiß ganz genau, wann man wie, wo, welche Filme da auch einsetzen muss, um eben halt auch die Farbkontraste da auch hinzubekommen. Also das ist ja auch immer so ein Ding, bei Kontrasten denkt man ja immer an hell und dunkel, aber hier sind es auch vor allem die Farben. Und das haben sie wirklich ganz fantastisch gemacht, ist auch sehr schön geleuchtet. Ich finde ein paar Fahrten insgesamt auch ein bisschen zu drüber, weil sie nicht so ganz funktionieren. Also gerade bei der mise en scène, bei der Auflösung von dem Film hätte ich mir manchmal schon ein bisschen mehr Klarheit gewünscht. Also hier ist er wirklich so, ich will nicht so viel von meinem Fazit vorwegnehmen, aber Joffy hat der baut Welten, ja, also der hat wirklich so ein Worldbuilding und dann versinkt der sozusagen in diesem Set drinne und dann hat er eine sehr interessante Art und Weise, diesen Raum auseinanderzunehmen. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, wo jetzt welcher Raum sich irgendwo befindet, wohin gehen, wohingegen ich mir bei Shining zum Beispiel sehr gut vorstellen kann, wo die sich jetzt gerade irgendwo in diesem riesengroßen Hotel befinden. Also der hat eine sehr launige Vorstellung von seiner Geografie, aber trotzdem funktioniert's. Also es sieht sehr gut aus. Das kann ich jetzt schon mal so sagen. Ja. Ich hoffe, das hilft dir.
Ja, das würde ich alles erstmal ganz, ganz dick unterstreichen. Und mir ist da neben all dem, was ihr schon genannt habt, ganz besonders auch noch aufgefallen, wie die unterschiedlichen Szenen, durch die es da so durchgeht, dann farblich, und damit meine ich jetzt nicht den Filmstock, den hast du schon erwähnt, sondern wie das Farbarrangement im ganzen Bild aussieht, das fand ich manchmal wirklich meisterhaft gelöst. Gibt so eine Szene, die auch in der Küche spielt, wo so ganz viel ja, salatartige Dinge, ne? Und Blumen und Salate sozusagen irgendwie vorherrschen und dieses ganze Bild irgendwie so erdig und so grün und so lebendig ist. Und dann gibt es andere Szenen im Flur, die so komplett in Brauntönen und ganz trist gezeichnet sind. Und dann wechselt das alles in diese majestätischen Räume und Säle und Prunkseele und Festseele und sowas. Und dann plötzlich ist überall Gold und Brokat und hast du nicht gesehen. Also ich finde dann, das ist jedes Mal wie ein Gemälde hier ist, jedes Mal wie ein Gedicht und das in ganz unterschiedlichen Szenarien, auch in ganz unterschiedlichen Stimmungen und da merkt man einfach, wie viel Liebe und Arbeit dann da reingeflossen ist. Also seien es die großen Feste, die gezeigt werden oder ne, diese ganzen verschiedenen Szenarien dieses einen riesengroßen Festes. aber eben auch die kurzen Momente in kleineren Settings, in kleinerem Aufbau. Also das muss ich wirklich sagen, der ganze Film sieht toll aus, ja, und es gibt unfassbar viele Details, die man entdecken kann. Und ich glaube, das ist auch ein Film, wenn man den häufiger sieht, wird man immer mehr auch noch mehr Details entdecken, noch mehr Besonderheiten entdecken, die da visuell eingeflossen sind. Gerade was Ausstattung und Kostüme angeht, definitiv. Aber eben auch so ein bisschen die Finesse, die Bilder zu gestalten, die Bilder einzurichten und auch mit den Bildern etwas zu vermitteln. Also wie alleine auch die Menschen manchmal dann arrangiert sind in so einem Bildkader. Das ist sehr, sehr beeindruckend hier gemacht. Und trägt eine ganze Menge zum Tempo des Films bei, zur Stimmung des Films bei, aber auch zu dieser Opulenz, die hier gezeigt werden will. Also wie diese Feste arrangiert sind, alleine die Choreografien dieser wahnsinnig vielen Menschen, muss ich sagen, Chapeau, Hut ab, habe ich selten in so einer Qualität und Opulenz gesehen. Also da wird mir dieses Fest wirklich greifbar an die Hand gegeben. Da wird mir diese Dekadenz wirklich ganz, ganz greifbar an die Hand gegeben. Also ich habe schon einige Filme gesehen, die Dekadenz auch irgendwie zumindest zu einem Teilkern des Films haben. Und der hier, der haut da wirklich den Nagel nochmal richtig auf den Kopf, was dieses Thema angeht. Das wird schon sehr schön und also mit wirklich wahnsinnig viel Liebe zum Detail umgesetzt. Fred, hat für dich, wir hatten das vorhin schon mal kurz angerissen, aber ich wollte den Punkt nochmal kurz bringen, hat für dich der Film, wenn der humoreske Momente hatte, hat er für dich humorseitig in irgendeiner Form funktioniert oder dir humorseitig irgendwas gebracht? Vielleicht wäre das die richtige Frage an der Stelle.
Ein wenig. Also der fiese Humor, der bei Tim Roth mitspielt oder dann der schwarze Humor auf jeden Fall. Bleibt mir jetzt da schon, aber zum Beispiel bei dem fiesen Humor von des Königs Bruders da oder dieser Bully-Humor, der teilweise war, das dann eher nicht so. Mhm. Ich weiß nicht, mich hat insgesamt die Humornote war mir, hat nicht mit der eindeutigen Gesellschaftskritik an diesem Film irgendwie, haben die sich nicht verstanden miteinander. Mhm. Ich konnte oft nicht so schnell hin und her schwenken, um zwischen beiden Sachen, um zu sagen, weil das Humoreske eben, oder da, wo der Humor war, der war ein bisschen haut drauf mäßig. Es war jetzt kein feinsinniger irgendwas Humor, sondern eben auch sehr auf den Punkt. Und dann kommt halt gleich wieder, ne, die Küche neben die schuftenden Leute. Und das war ein bisschen zu schwierig, da hin und her zu wechseln.
Vom Tempo vielleicht doch zu hoch? Kann es vielleicht das sein? Ja, oder genau, war es wirklich genau, einfach diese...
Der Wechsel war zu schnell einfach. Also dass der von einer Note zur nächsten gewechselt hat, um sich da reinzufühlen. Was schade ist, weil alles jeweils einzeln, glaube ich, oder länger ausgeführt, eigentlich sehr das Potenzial hatte, da richtig sich reinzufühlen. Jeweils, also Humor wie die kritische Seite oder das Opulente. Obwohl das Opulente, da ist eine Menge Zeit gewesen. Aber diese, ich hatte bei dem Humor teilweise, man hat ja auch so die Humornote, die mit diesem ganzen kichernden Höfling zum Beispiel, die in einem anderen Setting anders gewirkt hätten. Da habe ich mich manchmal ein bisschen fast an Ariel oder sowas erinnert, gefühlt von der Art der Darstellung her, wie die weißt du, was ich meine? Wie diese Höflinge so auch überzeichnet da so rumgetuschelt haben. Das hatte sowas sehr Musicalhaftes schon fast. Genau. Und dann kommen die fiesen Szenen mit der dunklen Küche, mit wie die Armen da schuften müssen und schwitzen. Das war einfach, der Cut war zu schnell dann einfach, glaube ich. Oder zu gegensätzlich.
Ist das vielleicht sogar genau die richtige Unterstreichung, die es braucht, um diese starken und riesengroßen Gegensätze aufzuzeigen zwischen Arm und Reich und dem Machtgefälle? Ich würde nämlich fast behaupten, das ist ein Mittel des Films, um genau diese Schere, die hier auch im Kern gezeigt wird, auch auf diese Art und Weise zu verdeutlichen, dass diese schnellen Wechsel sein müssen und dass auch diese Fallhöhe so sein muss, um eben diese riesengroße Fallhöhe zwischen diesen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, die wir hier präsentiert bekommen, eben auch filmisch zu zeigen und umzusetzen. Basti, kannst du damit was anfangen als Mittel? Also siehst du das?
Also wie gesagt, auf so einer ganz theoretischen Ebene sehe ich das alles, alles, wirklich, ich sehe das alles und es funktioniert nicht. Und während ich das gerade zugehört habe, kam mir auch wirklich der Gedanke, dass, glaube ich, wirklich doch die Musik hier so ein ganz wichtiger Punkt ist, warum das gar nicht so krass ist, weil hier gibt es so viele bedrohliche Situationen, die aber irgendwie so beschwingt rüberkommen, obwohl sie das gar nicht sollten, die müssen bedrohlich sein. Der Bruder vom König ist ja wirklich halt ein ganz gefährlicher Mensch. Und das ist teilweise aber so fluffig alles, was auch durch die Musik unterstreicht wird, wo ich mir eine Frage so, aber warum muss das jetzt so fluffig sein? Also wisst ihr, was ich meine? Also das, da ergibt sich sozusagen in Humor, der noch derber sein könnte, wenn man das vielleicht doch anders, wie gesagt, vielleicht Musik oder ich weiß nicht, was es jetzt genau ist, ich kann es nicht wirklich genau benennen, ne? Aber jetzt wüsste ich, worauf ich genau schauen müsste. Ich sehe da halt eine Diskrepanz. Da will irgendwas nicht überspringen bei mir. Das funktioniert leider nicht.
Auch da lege ich mal meinen Gedanken hin, dass der Film vielleicht genau das will. Und zwar, dass er möchte, dass eben dieses Böse, was da drin steckt im Kern, ich nenne es jetzt einfach mal das Böse, Fiese und Gemeine, dass das unter dem Deckmantel der Höflichkeit versteckt ist. Und der Film versteckt das Böse, Fiese und Gemeine unter dem Deckmantel dieser Musik und unter dem Deckmantel höflicher Sprüche. Und ich glaube, genau das findet da statt. Genau das sehen wir da und das Böse ist da. Und du hast es ja auch gesehen, wenn auch nicht unbedingt immer gefühlt. Aber ich fühle das sehr deutlich und ich fühle auch die Bösartigkeit dieses Bruders ganz unglaublich deutlich. Ja. Und ich finde gerade diese schmierige Beschwingtheit, die da drüber liegt, macht das eigentlich nur noch böser. Denn es ist wie mit einer Maske. Eine Maske, die aufgesetzt ist, wie eine Maske, unter der das versteckt ist. Und ich glaube, dass der Film exakt das will. So viel zu deiner Frage mit, was soll das? Ich glaube, genau das soll das. Ich glaube, der Film versucht mit allen Mitteln genau das uns zu zeigen, was wir da eben auch sehen.
Ach, das ist so, dieses Kontrapunktische habe ich aber jetzt nicht so gespürt, weil es gibt Sachen wie zum Beispiel bei Civil War, da ist dieses Kontrapunktische, da merkst du es, da merkst du es halt und dann merkst du halt auch, ob dir das gefällt oder eben halt nicht gefällt. Mhm. Und ich finde dieses, hier weiß man nicht, ist es subtil, ja, ist es subtil, clever gemacht oder ist es einfach nur, ich bin mir nicht ganz sicher, ne, also.
Ja, der Vergleich, der hinkt auch einfach ein bisschen. Also Civil War macht ja wirklich so einen Komplettkontrast, während das hier ist ja wirklich ein Deckmantel, ist ja kein Komplettkontrast. Das ist ja, wenn ein Mensch dir gegenübersteht, der eigentlich so ein richtig mieser Scheißkerl ist, der dir auch noch überstellt ist, der dich auch noch richtig degradieren und mit dir alles machen kann, wenn der aber sein Lächeln aufsetzt, dann ist das ja kein krasser Kontrapunkt, sondern dann ist das halt
aber mit der Musik schon
ein schmieriges Überspielen. Dann ist das ja nicht, als wird dahinter eine Monty Python Kapelle Musik machen. Das wäre der krasse Kontrapunkt wie bei Civil War. Also das sind ja nochmal zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Der Film hier entscheidet sich wirklich für diesen Deckmantel sozusagen.
Naja, aber also gerade der Bruder vom König, der ist ja nur wahnsinnig zynisch, ist der ja auch. Der hat ja auch so dieses fiese, hinterhältige Grinsen. Das ist ja nicht nur Höflichkeit, sondern der gibt sich ja gar keine Mühe, wirklich höflich zu sein. Das sind ja bloß die Worthülsen, die vielleicht höflich sind. Aber alles, seine Körpersprache sagt ja was anderes. Und dann kommt aber noch zusätzlich, also du hast einmal sozusagen die Worte, den Ausdruck und dann kommt aber noch die Musik dazu nochmal zusätzlich. Die es mir schwer macht sozusagen, okay, ich kann das gerade nicht greifen, also die Tonalität des Filmes. Da wäre es vielleicht einfacher gewesen, zum Beispiel dann darauf zu verzichten, auf die Musik in dem Fall, damit es vielleicht wirken kann und ich mir das selber wirklich rauslesen kann. So habe ich immer das Gefühl, das ist alles so, Hauptsache der Film will nicht klar sein, der möchte unklar sein. Ich glaube, das trifft es vielleicht ganz gut. Der möchte unklar sein und deswegen ist das alles so ein bisschen leicht. Was, wisst ihr was? Könnt ihr mir folgen? Fred, kannst du mir folgen?
Ich glaube schon, aber ich finde es echt spannend, weil ich ja das den Film ähnlich eher wie du empfunden habe. Das ganz spannend finde, dass Udo anders empfunden hat und alles, was er ja sagt, können wir nur sagen, ja.
Ja, ja, kann ich auch nur.
Ja, du hast recht, aber irgendwie ist da was anderes in uns passiert. Und wir haben jetzt in so einer ästhetischen oder in so einer Wirkungsfrage drin. Mhm. Also warum hat das bei uns anders gewirkt? Oder was, warum ist das nicht übergesprungen, was du da ja gefühlt hast? Weil gesehen haben wir das. Die Aussage des Films ist eigentlich, ich finde es nicht unbedingt klar, sondern ich finde, dass er viele Aussagen hat oder in mehreres Verschiedenes. Und dass es schon sehr eindeutig in die Kritikrichtung geht.
Mhm. Welche Aussagen siehst du denn da drin, um da mal kurz reinzupreschen, weil ich das sehr spannend finde?
Na, es ist zum einen dieser Kontrast Arm und Reich, dass du also dazu sehen, dass die Armen ausgebeutet sind, Vasallen waren und dass das natürlich Mist war. Also der Kritikpunkt daran. Und ich finde noch diese Künstlerfrage auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Die hat mich mehr umgetrieben. Dieses, okay. Dass du, um dich zu verwirklichen und also er schafft da ja, das, was Vatel macht, ist nur in dem Setting möglich. Mhm. Also auch seine Kunst ist nur durch Ausweitung möglich, weil nur weil das, dieses massive, teure Fest, was er macht und wodurch er sich voll ausleben kann, ist ja nur möglich, indem da viel Geld draufgeworfen wird. Und das ist im Staat, in der Gesellschaft natürlich nur möglich, indem du es jemand wegnimmst. Im Gegensatz zu einem, wenn man es mit Kapitalismus und so weiter, sehen wir dann vielleicht auch nochmal anders, aber es ist ja eine Gesellschaft, die auf Unterwürfigkeit basiert und darauf, dass der Herrscher absolutes Gehör verlangen kann. Absolut ausbeuten kann und zwar direkt. In unserem jetzigen System ist es da. Da ist es verdeckter quasi oder man kann es auch anders sehen, aber da ist es nicht so eindeutig diese Hörigkeit und dieses wahnsinnig teure Fest, das ging eigentlich in einem demokratischen Staat nur ganz schön schwierig, also wenn man das verteilt oder in einer kommunistischen Gesellschaft, wie auch immer, theoretisch, weil wenn alle mitentscheiden würden, geht das nicht. Es geht nur, wenn man allen alles wegnimmt, was zur Verfügung ist, um dann diese Bombast zu machen. Er ist davon abhängig, von diesem System, von dem Mäzen, der da wahnsinnig viel Geld drauf wirft. Und wenn er sich für einen anderen Job entscheidet, könnte er nicht mehr seine Kunst machen, quasi, ne? Genau. Und der König von Frankreich war in der bekannten Welt so ziemlich einer der absolut wenigsten, oder jetzt dieses französische Regime, hier, wisst ihr, was ich meine, das ist Absolutismus, die sich das hätten leisten können. Er hätte nirgendwo anders hingehen können, vielleicht noch an den Kaiserhof in China oder sowas. Genau, also das ist dieser Konflikt, der muss, um sich auszuleben, muss er diesen Job so annehmen oder er muss auf seine Kunst verzichten.
Genau.
Und das habe ich da mehr drin gesehen, zum Beispiel, ich habe es nicht gefühlt, aber so habe ich den Film verstanden, dass er sich deswegen dann eben das Leben nimmt quasi, weil er eben total abhängig ist und da nicht rauskommt. Und auch keine Alternative hat, als wirklich also nicht nur den Job aufzugeben, sondern das, was ihn ausmacht, was im ganzen Film gezeigt wird, die Kunst. Das ist so die Aussage, die für mich drin steckte. Entschuldigung, war ganz schön weit ausgeholt.
Finde ich gut. Es ist auf jeden Fall eine andere Annäherung an das, was in dem Charakter passiert und bestimmt auch eine Facette, die hier gezeigt wird. Das ist jetzt die Frage, ne? Ich glaube, es gibt einem der Film ja nicht so ganz konkret an die Hand. Also ich finde das durchaus eine plausible Lesart.
Ich witzigerweise, ich kann Fred voll verstehen, ich habe es auch so gesehen.
Interessant, ja.
Also das ist, ja, okay. Und mein Vergleich vor uns zu dem Produzenten muss ich hier revidieren. Eigentlich ist er der Regisseur, der abhängig ist von dem Studiosystem und nur dann frei inszenieren kann, ne, wenn er eben halt Erfolge einfahren kann. Und merkt, dass er eigentlich gar nicht so frei ist, denn er ist ja abhängig und das wird ihm klar. Und mir fehlt da tatsächlich echt so dieser richtige krasse Aufbau, wo er ins tiefe Leere stürzt. Also ich will diesen Fall sehen, ja, also Himmel hochjauchzend und dann einmal komplett die Kellertreppe halt runter. Und das verwehrt uns ja der Film. Das ist schade.
Das, wie gesagt, das... Muss ich akzeptieren, aber ich sehe das nicht. Ich sehe ihn sehr, sehr tief fallen. Ich sehe ihn äußerst tief fallen, weil er halt mit dem, was er mitbringt als Mensch, als Charakter, dieser Spirit, dieses Freiheitsliebende, dieses sein Ziel, wie er leben möchte, komplett fällt. Und das tut er durch den ganzen Film. Das tut er immer und immer und immer weiter. Es ist halt nur nicht so mitten in unser Gesicht rein. Aber er tut es dennoch. Und ich sehe es und fühle es ganz, ganz deutlich. Spannend. Ja, so hat der Film unterschiedliche Wirkungen. Wir sind Uma Thurman noch überhaupt nicht gerecht geworden. Bevor ich jetzt hier in irgendwelche Richtungen Fazit schlittere, Leute, Fred, wie fandst du Uma Thurman hier in dieser Rolle?
Prinzipiell ist es bei Uma Thurman ähnlich wie bei Tim Ross. Die muss ich einfach nur vor eine Kamera stellen und irgendwie gucken und es passt. Ich finde, dass sie zu wenig, ich weiß nicht, ob es zu wenig Raum ist, aber da hätte für das, was ihre Rolle da macht, hätte da von ihr mehr passieren können. Mhm. Also ich habe sie gesehen und habe mehr erwartet und ihre Rolle ist einfach irgendwie untergegangen und mir hat auch die Chemie zwischen Gérard Depardieu und ihr, da hab ich gedacht, irgendwie ist das nicht das Richtige, dass ich da jetzt die Romanze fühle. Also es hat zwischen den beiden irgendwie nicht gestimmt und ich weiß nicht, ob das auch daran liegt, dass da das alles zu kalt war zwischen beiden und zu oder dem zu wenig Platz gegeben wurde, so mit ein paar Details oder so. Und dies war ja, also ich habe sie gern gesehen und hätte mehr noch gehabt in der Rolle.
Basti, was meinst denn du, wofür ihr Charakter in diesem Film da ist? Wofür dieser Charakter steht und wofür er hier in diesem Film gebraucht wird?
Die Frage habe ich mir auch gestellt. Mhm. Weil auf der einen Seite hatte ich das Gefühl, der Film versucht uns hier so eine mögliche Liebesgeschichte irgendwie mit unterzujubeln. Dann wird uns aber viel erklärt, dass sie so eine, wie heißt Hofdame, Geliebte vom König ist.
Mätresse.
Mätresse, dankeschön. Aber das irgendwie auch nicht so richtig. Also es scheint auch kein Interesse zu haben, aber es wird sehr viel Zeit darauf verschwendet, um uns das zu erklären. Also auch schon wieder hier so eine Nebelkerze, die da eben mal gezündet wird. Und am Ende hat sie noch nicht mal genügend Gewicht, um den Herrn Vartell sozusagen im Leben zu halten. Also so irgendwie kann ich mit ihr leider nicht so viel anfangen und sie hat auch gar nicht so viel Zeit. Also sie ist so ein bisschen ein Lichtblick, also der ganze Film ist ein Lichtblick, aber es ist wirklich so zwischen diesen ganzen hässlichen Gestalten, die da rumlaufen, dieser fiese Bruder oder eben halt auch Tim Roth und so, diese Charaktere, ist sie so ein schöner Lichtblick, wo man sich dann halt einfach freut. Aber so richtig, nee, leider, verschenktes Potenzial, so ein bisschen. Schade.
Interessant. Für mich ist Uma Thurmans Charakter hier ein Spiegel von Vartell. Ein Spiegel, der sozusagen ihm immer mal wieder vorführt und zeigt, wie unfrei er am Ende ist, dadurch, dass er das bei ihr sieht. Und also diese Rolle trägt die ganze Zeit nur dazu bei, dass er Fingerzeige bekommt. Das ist diese Spiegelung mit den Vögeln. Da fängt es in so kleinen Details schon an, mit diesen Vögeln und der Freiheit. Aber eben auch mit ihr. Denn sie ist überhaupt nicht frei in ihrem ganzen Tun. Und überhaupt nicht frei in dieser ganzen Rolle. Es ist so, als sei ihr ganzes Schicksal schon vorherbestimmt. Und als sei jeder Schritt vorherbestimmt. Und als wird sie als Spielfigur von links geschoben, nach rechts geschoben und eigentlich was ganz anderes will. Und sie entscheidet sich am Ende des Films für einen anderen Weg, als Vartell das tut. Aber ansonsten ist sie in diesem Film die ganze Zeit ein Spiegel dessen, was in Vartell passiert. In puncto Freiheit und in puncto, was will er von seinem Leben? Wie möchte er leben? Wofür tut er das alles? Wofür opfert er sich auf? Und sie fungiert eben genau als ein Gegenbild dazu. Und eben auch als ein, er sieht in ihr, wie wirklich seine Position ist. Und sie ist deshalb, glaube ich, auch, also das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sie diejenige ist, die für ihn auflöst, was mit seinem Schicksal passiert und wohin sein Weg eigentlich geht. Ich glaube, das ist sehr bewusst gewählt, dass sie als sein Spiegel diese Botschaft überbringt und nicht irgendjemand anders und das nicht auf irgendeinen anderen Weg passiert. Ich finde das sehr spannend aufgelöst, denn die Liebesgeschichte ist für mich eine Randnotiz. Das, was es ausmacht, ist eigentlich diese Verbindung dieses inneren Weges. So habe ich das interpretiert und so sehe ich das auch. Das ist mir gestern auch nochmal bei der neuen Sichtung extrem aufgefallen, dass sie da viel mehr eben als Spielfigur so inszeniert ist und so gezeigt ist und als Charakter funktioniert und er das immer mehr begreift und sieht und spürt und merkt. Und eben auch spürt und merkt, dass er genau das Gleiche ist in dem, was er da tut.
Darf ich eine kurze Zwischenfrage einwerfen, weil ich hatte auch in meinem Notizbuch mit drin. Ein Typ, der so viel macht wie der clever ist, der Weitblick haben muss für das, was er da alles plant, dem sollte doch absolut klar sein, in was für eine Welt er sich befindet, wovon er abhängig ist. Das sollte ihm absolut klar sein, weswegen ich nicht verstanden habe, dass ihn das so sehr aus den Latschen haut, dass er sich dann halt umbringen muss. Das ist sozusagen mein Problem, was ich habe.
Er hat sich zu einer Position gekämpft über so viele Jahre hinweg, wo er dachte, er hat das erreicht, genau das erreicht, den Peak erreicht von dem, was er erreichen wollte. Er hat sich hochgearbeitet aus dem Nichts zu jemandem, der eine Stellung hat, der ein Ansehen hat, der auch eine Position hat bei seinem Herrn. Natürlich weiß er, dass er seinem Herrn untersteht, aber er hatte eine Basis gesehen, eine Vertrauensbasis gesehen, eine Nähe gesehen, eine Verbindung gesehen. Und wird aber einfach verspielt. Ich glaube, da ist der Punkt. Das ist das, woran er dann zerbricht. Er hat sich an einer anderen Position gesehen, als er war. So, ja. Liebe Leute. Ich glaube, an dieser Stelle müssen wir ins Fazit schlittern. Außer ihr habt jetzt noch Punkte, die ihr vor dem Fazit unbedingt erwähnen wollt. Sagt es jetzt oder schweigt für immer. Den Anfang macht der Fred. Hast du noch was vor dem Fazit?
Also aus der dekonstruktivistischen Perspektive würde ich das nochmal so nennen. Mann, Spaß. Ich glaube, wir haben...
In der Nostromo werden auch manchmal Leute ausgepeitscht. Das ist dir klar, oder?
Gut, dass du ganz weit weg bist. Ich habe da natürlich nichts mehr, denn wir haben das ja wirklich jetzt sehr spannend schon die Tiefe beleuchtet und hat sich jetzt ja als ein spannendes Gespräch über Wirkungsästhetik oder sowas ähnliches rausgestellt. Steht nichts mehr auf meine Liste.
Vielen Dank. Basti, deine Liste?
Ich denke, ich habe das meiste tatsächlich schon einfließen lassen.
Dann lass doch auch direkt mal als erster hier dein Fazit einfließen, bitte.
Also, ich bin im Laufe des Gesprächs richtig so gemerkt, ich habe den Film komplett anders gesehen als du. Ich verstehe alles, was du sagst, komplett. Ich verstehe das, weil das sagt ja der Film auch, beziehungsweise er behauptet das. Er macht es aber für mich nicht erfahrbar. Die ganze Zeit macht er das nicht erfahrbar. Das sind vor allen Dingen ganz viele Aussagen, wo Leute Dinge sagen. Also sie behaupten sie. Ich selber habe aber keine einzige Situation, in der ich das wirklich nachfühlen kann. Der Vatel sagt die ganze Zeit, dass er loyal ist und dass er alles tun würde für seinen Fürsten. Das sagt er. Und er richtet das auch aus. Aber es gibt keine Situation, keine kleine Situation, wo ich das wirklich erfahren kann. Das funktioniert nicht. Das schafft der Film nicht rüberzubringen. Und ich finde, ich habe es auch gerade gesagt, den Selbstmord, den hat er sich da auch gar nicht verdient. Und dann kriegt dann auch noch der Film noch den Drive auch noch hin, über, wer ist Tim Roth hier, die Rolle, der Luzon, der Marquis, noch zu sagen, dass er sich wohl wahrscheinlich umgebracht hat wegen der Fischlieferung, die halt nicht gekommen ist. Was wohl historisch wohl auch so verbrieft ist. Nichtsdestotrotz, das funktioniert nicht. Ich kriege nichts davon zum Nachfühlen. Das hat der Film nicht erfahrbar gemacht. Und ich hatte trotzdem Spaß mit dem Film. Mag man kaum glauben, wenn man mir jetzt die ganze Zeit zugehört hat. Ich fand den Film trotzdem gut, denn weil der Film sich so irgendwie nicht entscheiden konnte wegen seiner Tonalität, wegen dem Figurenaufbau und sowas alles, habe ich sozusagen wie so einer Schnitzeljagd zugeschaut und war entertained, von Szene zu Szene gesprungen und das sah gut aus und das hat mich mit in seinen Bann gezogen, weswegen ich sagen kann, guter Film und vor allem allen Dingen vom Handcraft-Schiff, vom Handwerklichen, super gut gemacht. Also das auch schon aus dem Grund sehenswert. Aber tatsächlich, ich habe den Film nicht so gefühlt wie du, Odo. Kann ich wirklich so sagen. Trotz alledem würde ich den Film empfehlen. Glaubst du oder glaubst du nicht?
Danke, Basti. Ich reiche weiter an Fred.
Ich schließe mir da komplett an und ich würde auch jedem empfehlen, diesen Film wegen der Opulenz, wegen allem, was wir hervorgehoben haben, zu schauen und ihn zumindest anzufangen und zu probieren, ob der Apfel schmeckt oder ob es einfach ein, so wie ich es halt empfunden habe, ein krasser Obstsalat ist, der eben zu viel da reinmengt und man einfach keine harmonische Note mehr hat vom gesamten Film, sondern einfach ein wildes Durcheinander, wo sich eben das Mitfühlen nicht einstellt. Aber das, was da visuell geleistet wird und mit der Ausstattung und alles, was wir gelobt haben, ist da einfach, ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und alles, was der Film anspricht als Punkte, worüber man nachdenken kann, die sind ja auch drin und zum Nachdenken bringen die einen auch. Auch wenn man vielleicht die Figur nicht nachvollziehen kann, weiß man trotzdem genau, was der Film einem sagen möchte. Und also dieser Kontrast und zwischen Arm, Reich und diese Abhängigkeitsverhältnisse etc. Und auch das bringt er quasi rüber. Das, ob man es dann eben fühlen kann oder nicht, ist jedem dann, sollte jeder selbst erfahren. Tatsächlich eine visuell auf jeden Fall eine absolute Genuss gewesen.
Mhm. Okay, danke dir, Fred. Ich fühle diesen Film. Ich fühle diesen Film komplett von vorn bis hinten. Das muss ich einfach sagen, wie es ist. Für mich ist das ein Film, der sehr viel Schmerz bedeutet, weil ich persönlich als Mensch ein sehr klares Thema habe mit Ungerechtigkeit. Wenn ich Ungerechtigkeit sehe, dann macht mich das wütend. Und dieser Film zeigt mir mit all seinen gesellschaftlichen Themen genau das. Ungerechtigkeit in Reinform. Und er zeigt mir einen Menschen, der eigentlich wirklich Gutes tut und Gutes will und sein Bestes gibt und alles da reinwirft und damit vor die Wand fährt und aufgibt. Und das macht mich traurig am Ende dieses Films. So schafft dieser ganze Streifen das, mich zum einen visuell komplett zu begeistern, mich zu begeistern mit dem, wie er Dinge zeigt, sei es kameraseitig, sei es ausstattungskostümseitig, aber auch diese ganze Opulenz, die da gezeigt wird, haut mich wirklich um. Und dennoch durchgehend meine Gefühle zu greifen und mir da wirklich einen Charakter an die Hand zu geben, mit dem ich eine Verbindung spüre, was vielleicht wieder auch einen sehr privaten Kontext haben kann, einfach weil ich da einen Menschen sehe, der eben nicht zu Ausbrüchen neigt und nicht zu viel Ausdruck neigt, sondern eher zu inneren Emotionen und inneren Gefühlsausbrüchen und inneren Kämpfen neigt und Entscheidungen stillfällt für sich und so sein Schicksal in die Hand nimmt, wie er es dann eben tut. Und ich finde, Gérard Depardieu bringt das ganz unglaublich gut rüber. Ich finde auch, das Drehbuch zeigt mir mit so vielen kleinen Kniffen und Fingerzeigen und Tricks und wunderbaren Kleinigkeiten, die im Hintergrund stattfinden, die ganze Zeit immer wieder wichtige, entscheidende Punkte dieses Mannes, wichtige, entscheidende Punkte dieses Charakters. Das finde ich sehr meisterhaft gelöst und das wirklich von so ziemlich allen Ressorts, die hier beteiligt sind. Also es ist ein Film, den ich immer mal wieder gucken möchte, um neue Dinge zu entdecken. Denn er hat ganz viel, was da erfahrbar ist. Sei es alleine, wenn man sich nur optisch darauf einlässt, aber eben auch, wenn man da eine inhaltliche Verbindung spürt. Also von mir, deshalb habe ich den Film ja auch mit reingebracht, eine ganz klare Empfehlung, weil ich glaube, dieser Film hat es eigentlich verdient, viel bekannter zu sein. Eigentlich verdient, öfter gezeigt zu werden. Eigentlich verdient, auch nochmal eine Wiederaufführung in irgendeinem Kino zu erfahren. Denn es steckt ganz, ganz viel da drin. Gerade wenn man Gesellschaftskritik interessant findet, gerade wenn man auch so zum Beispiel ein Thema mit Ungerechtigkeit hat und man kann so viel aus diesem Film nehmen und mit heutigen Ereignissen, geschichtlichen, politischen Ereignissen, mit Großereignissen, mit reichen Menschen und was sie so tun und wie sie es tun, in Verbindung setzen. Es ist ein Mahnmal. Es ist ein Film, der einfach diese Dinge hinlegt und der einen denken lassen kann, der einen fühlen lassen kann, der einen aber auch einfach nur erleben lassen kann. Man kann diesen Film auf viele Arten sehen. Dementsprechend, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, falls ihr mal Bock auf so einen Stoff habt, guckt diesen Film und schreibt uns gerne, wie ihr den findet. Und ob ihr das fühlt oder ob ihr es nicht fühlt. Und ob der Film euch trotzdem gefällt oder gerade deswegen gefällt. Ich bin da wirklich neugierig drauf. Ich bin jetzt hier in der Minderheit in dieser Runde, was das Fühlen angeht. Aber ich bin nicht in der Minderheit, was grundsätzlich eine Begeisterung für diesen Film angeht. Denn so wie ich es rausgehört habe, auch Fred, auch Basti, hat dieser Film gefallen auf andere Arten. Mhm. Und konnten da was Lohnenswertes draus ziehen. Und ich glaube, dass dieser Film das für ganz viele Menschen sein kann. Dass er nur einfach viel zu lange nicht gezeigt wurde, es keine Veröffentlichung gab und so weiter. Also Empfehlung. Und danke, dass ich den mitbringen durfte und hier besprechen durfte in dieser Runde. Ich darf auch das nächste Zweiergespräch mitbringen. Das wird auch interessant, weil ich den Film noch nicht kenne. Zweiergespräch mit Basti. Da sehen wir nämlich, na Basti, nenn's ruhig.
Moskito.
Oh ja, da wird's schlotzig, da wird's blutig, da wird's, ich bin total gespannt, wie es wird, weil ich habe eigentlich überhaupt gar keine Ahnung. Aber die DVD sieht super aus und ich freue mich schon sehr drauf. Und ich danke euch an dieser Stelle fürs Gespräch. Danke dir, Fred.
De rien.
Und danke, lieber Basti.
Sehr gerne. Danke dir, Odo.
Und nun werden wir mal sehen, ob die Fischlieferung schon da ist und sagen an dieser Stelle Adios.